Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Guten Abend.
Guten Abend. Die oder, Tagesschau.
Ja, die Tagesschau. Oder guten Tag oder guten Morgen, je nachdem, wann ihr das hört. Ist ja kein lineares Podcasten.
Nee, das ist das Schöne am Podcast. Man kann jederzeit ein- und aussteigen.
Wir sind doch genauso pünktlich wie die Tagesschau, um es mal streng zu nehmen. Die lang ersehnte Missing Episode der Bewegtbild-Banausen wird gerade aufgenommen.
Ja, komm schon. Ey, wir waren jahrelang immer pünktlich.
Ja, ja.
Immer.
Auf jeden Fall.
Es sei uns nachzusehen.
Es sei uns nachzusehen und zu verzeihen. Wir verspäten uns ein wenig.
Ja, wir holen das auf. Ist kein Problem.
Wir sind ein bisschen jetzt Wetten, dass geworden. Die überziehen und nee, wir kommen gar nicht.
Achso, ja, eben. Wir werden verschoben die ganze Zeit.
Wir werden verschoben die ganze Zeit,
wie so ein Wu-Tang-Konzert.
Ja, das würde man bei würde man sich bei Wetten, dass ja nicht trauen, die ganze Zeit zu verschieben.
Nee, eben.
Das macht man nur bei Leuten, die klein sind.
Naja, oder eben sie sind so groß, dass es groß angekündigt wird, da rennen alle hin und dann heißt, die kommen doch nicht.
So nämlich.
Kommt nämlich bitte in ein paar Wochen wieder.
Ja, aber wir sagen das Konzert nicht ab, sondern wir verschieben es nur.
Naja, eben.
Tickets behalten ihre Gültigkeit.
Genau.
So nehme ich.
Ja, so ähnlich wie mit unserem großen Umstieg hier, was die Supporter-Pakete angeht.
Da ist ja einiges los, Daddy. Mensch.
Ja, da hat im Grunde auch alles seine Gültigkeit behalten, nur es war ein Riesenhickhack. Aber wir sind noch dabei, beziehungsweise du bist da noch fleißig am Rödeln.
Ja, du ja auch. Also wir, ist ja schon unisono, dass wir hier versuchen, direkt im Geburtstagsmonat da den großen Umschwung zu schaffen und zu kalkulieren, wer was wie wo.
Ja.
Ich habe schon ein paar interessante Gäste angeleiert, die dich hoffentlich akkurat ersetzen werden. Jetzt sind wir, jetzt haben wir auch rausgefunden, dass das Punkteraten wohl doch beliebter ist, als man denkt, weil ursprünglich waren wir immer der Meinung, das interessiert nur uns oder uns macht das Spaß.
Siehste?
Aber jetzt gab es dann doch so, als sie gehört haben, naja, okay, nee, das ist schon cool.
Mhm.
Müssen wir uns da vielleicht was überlegen und irgendein Ligasystem einführen oder weiß nicht, jetzt geht es hier um Jahressieg und fortführende Punkte und keine Ahnung und
aber
eine Olympiade.
Da dürfen die sich auch was ausdenken, habe ich ja gesagt. Die dürfen da gerne was beisteuern.
Klar, wir sind für Input und Kritik sind wir immer zu haben.
Mhm.
Und Feedback heißt nicht, dass wir alles beachten, was ihr sagt, aber wir hören es uns an.
Zumindest das.
Das ist auf jeden Fall zumindest das Minimum.
Mhm.
Definitiv. Ja, ist interessante Zeiten, definitiv. Aber jetzt für diejenigen, die es noch gar nicht mitbekommen haben, wir haben komplett die Pakete platt gemacht auf Patreon und Steady, haben das minimiert auf 2 neue Pakete. Und das Wichtigste für euch ist, ihr könnt jetzt sämtliche Episoden hören, die es gibt für 5 Euro im Monat. Das heißt, für 5 Euro im Monat könnt ihr alle Videos, alle Episoden hören, die die Banausen jemals rausgebracht haben, für einen schmalen Taler. Und für 10 Euro könnt ihr nach wie vor die Episoden mitgestalten, weil für 10 Euro gibt es für euch immer noch Zugang zum Lostopf. Das heißt, ihr dürft monatlich einen Film dabei tragen. Und ihr dürft Auftragsfilme nennen, die jetzt nicht zwangsläufig kommen. Dafür kostet das Paket auch nur 10 Euro statt 15 Euro. Sondern die werden gevotet und 2 davon werden gepickt von Lee und mir jeweils. Also das heißt, es gibt ein Supporter-Special wie dieses, bestehend aus 5 Filmen, einmal im Monat, hinter der Paywall. Und 10 ist halt Cookit, ja, ihr könnt die Folgen mitgestalten und 5 ist halt Eat It. Da könnt ihr nichts mitgestalten, sondern einfach nur konsumieren. Aber im Grunde genommen ist alles billiger geworden.
Können wir dann doch noch beliebig erweitern?
Ja, ja, auf jeden Fall.
Drop it, zip it, was auch immer. Ja. Cook it, eat it.
Fuck
sehr
it,
schön.
Fuck it.
Ja, genau.
Das Fuck it-Paket macht Dave alleine.
Ja, Dennis darf sich auch noch eins aussuchen.
Für 1 Euro.
Whip it.
Ja, Dennis macht Whip it, ja, auf jeden Fall.
Mhm.
Das könnte lustig
Dennis
sein.
Dennis will like that.
Ja gut, endlos erweitern wäre ja dann wieder ein bisschen konträr zu dem, dass wir ein bisschen Übersicht reinbringen wollten.
Ja, ja, natürlich. Nee, und vor allem auch da eine Zeitersparnis und so weiter. Aber wer weiß, vielleicht jetzt, wo wir euch alle auf Discord gelockt haben.
Ja, stimmt.
Gibt es ja neue Möglichkeiten und vielleicht können wir das dahingehend so ein bisschen erweitern. Wir werden sehen.
Auf jeden Fall. Alle Supporter sind auch, also zumindest die Supporter, die in dem Ide-Paket drin sind, sind jetzt auf Discord zahlreich vertreten und da geht's ab. Also
nee, die im Cookit-Paket, aber gut.
Cookit, ja genau, nicht Ide. Ja, genau, die im Cookit-Paket. Nicht, dass du jetzt aus dem Ide-Paket keinen reingelassen hast, also ist schlechter Security auf jeden Fall. Sind wir wieder hinter deinem Rücken reingerannt.
Kannst mal sehen, meine Türsteherqualitäten, ey. Ich bin einfach da zu freundlich, Alter. So, ja klar, kommt alle rein.
Die lassen zu wünschen übrig, ja. Da haben sich irgendwie Flaschensammler haben dich da eingefunden. Und gucken da die, leuchten da die Mülltonnen rein da.
Ja.
In der Supporterschaft.
Aber die hast du doch auch auf jeder guten Party. So die Typen, die draußen abhängen und die Flaschen einsammeln, so, die kriegen ja dann doch auch was mit.
Auf jeder guten Hausparty hast du irgendwelche Typen, wo man sich fragt, so Alter, wer ist das? Ist der von dir? Nee, ist der von dir? Nee, ja. Keine Ahnung, wo der ist.
Der hat einfach auf der Straße mitbekommen, da geht was.
Da guck ich mal rein. Ja, da läuft Musik, ja, definitiv. Einer von denen.
Ja, und du darfst da ja dann den Rausschmeißer machen. Also du kannst dann natürlich auch alle kicken, die da nicht reingehören.
Ich bin da cool mit, weil mir macht das Spaß, da den Leuten zu sagen, Alter, du hast hier keine Autorität, Junge.
Ach so.
Geh in deine Ecke und sei leise.
Natürlich, kannst du wieder Macht ausüben.
Kann ich Macht ausüben, weil bei denen, die da offiziell drin sind, da kann ich ja keine Macht ausüben. Die haben ja selber Macht.
Mhm.
Und so, so ist klar, dass da welche drin sind, die man noch rumschubsen kann. Das ist cool.
Ja. So, und der Plan ist dort eben zukünftig drüber abzustimmen. Auf die Tour wollten wir eben Patreon und Steady zusammenführen, damit dort dann fleißig abgestimmt und vielleicht auch drüber diskutiert werden kann, weil
ja,
je nachdem, was ihr da so vorschlagt, muss man ja vielleicht auch ein bisschen den Film promoten, damit andere dafür abstimmen.
Ja, kann man machen, muss man nicht. Und zumal ist es eine Plattform, wo wir uns dann auch regelmäßig mit der Supporterschaft dann auch mal connecten können.
Ja.
Mal irgendwie auch einen Livestream machen oder so und gucken, was Neues gibt auf unserer Seite, auf eurer Seite und Änderungsvorschläge, Kritiken, Feedback. Lob. All das können wir einmal im Monat oder so mal live machen. Also ist eine gute Plattform, um das so zu machen. Die ist ja primär, glaube ich, von Gamern gegründet worden damals.
Ja, ja, das hat auf jeden Fall Gaming-Ursprung.
Und die gehen ja auch gerne mal live.
Ja.
Warum nicht wir Podcaster?
Eben.
Ja, und das ist der Plan. Und das ist spannend, dass das jetzt viel mehr Auftragsfilme geben könnte. Gucken wir mal, aber dass da ein neues Auswahlverfahren für gibt. Und ich glaube, alle haben es nicht mitbekommen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch die anderen Änderungen. Also, Lee ist jetzt nur noch hinter der Paywall zu hören. Das heißt, auch für den müsst ihr bezahlen. Wenn ihr die ursprüngliche Banausen-Konstellation haben wollt, dann müsst ihr auf jeden Fall zumindest das Edit-Paket buchen, weil Lee und ich werden nach wie vor Support-Episoden zusammen aufnehmen. Allerdings beide, also die regulären Episoden und die Support-Episoden, nur noch 14-tägig ab Juni. Das heißt, da erscheinen wir im 2-Wochen-Rhythmus. Und dienstags wird es dann den Wechsel mit den Bastarden geben.
Mhm. Ja, das aber heißt, ich will nicht ausschließen, dass ich dann auch mal in regulären Episoden dabei bin.
Ja, natürlich, das kann natürlich passieren, aber es geht natürlich darum, dass du dich primär kreativ im Hintergrund austobst und erstmal natürlich, ja, erstmal ein bisschen zurückziehst und dann guckst du mal, wie es zeitlich aussieht. Also,
ja, ja.
Da schließen wir natürlich nicht aus, dass du mal eine Dienstag-Episode machst oder irgendwann mal komplett zurückkehrst. Wissen ja. wir nicht, aber momentan wollen wir Lee entlasten und machen mit dem nur noch 2 Sonntage.
Ja. Und was die ganzen Veränderungen angeht, habt ihr mitbekommen, wir fahren da einen relativ demokratischen Ansatz.
Ja.
Auch wenn Guest gerne Leuten sagt, was sie zu tun haben.
Was?
Ja, du hast auch eben gesagt, du bist dann gerne autoritär, wenn da Leute drin sind, die da nicht hingehören.
Das ist doch nur Spaß.
So, so.
Aber wen habe ich denn da rausgeschmissen? Niemand.
Noch nicht.
Noch nicht.
Aber du drohst halt gerne damit.
Ja, die sollen schon wissen.
Siehst du?
Das könnte der letzte Tag sein.
Ja, eben. So.
Die Angst im Nacken kann schon nicht schaden.
Sag ich doch. So ein bisschen Machtausübung da eben. Ja, aber ihr dürft auch gerne noch andere Leute zu einladen.
Ja, ja, gerne. Also Lee hat auch vorgeschlagen, dass wir eventuell einen Discord-Channel auch so für alle machen.
Ja, du kannst ja auf unserem Server kannst du dann verschiedene Kanäle aufmachen.
Ja, ja, genau.
Und theoretisch haben aktuell auch noch alle, die da drin sind, selber die Berechtigung, eigene Kanäle zu erstellen. Also wenn da jetzt sagt, ich möchte hier nur über 70er Jahre Horrorfilme diskutieren, dann kann der da von mir aus einen eigenen Kanal aufmachen.
Vielleicht wird das so ein richtiger Stammbaum mit ganz vielen Abzweigungen.
Ja.
Ja, aber vielleicht, was wollte ich jetzt sagen? Ach so, ja, vielleicht machen wir ja dann so eine Flaschensammler.
Ja, eben.
Flaschensammlerseite, wo jeder rein kann.
Wo einfach jeder rein darf.
Wo wir mit jedem sprechen. Vielleicht sagen die uns dann, warum die uns nicht supporten.
Genau. Das wäre auch mal interessant.
Wir können die finanziell unterstützen, dass die uns supporten. Das geht natürlich auch.
Noch besser.
Ja. Wir sammeln Flaschen für euch. Neue Initiative der Banausen.
Genau. Nur ein bisschen Zeit übrig. Oh je, okay. So, und heute Supporter-Special Nummer 32.
Ja, schon. Heute 32, richtig. Also, falls ihr noch Fragen habt zu den Änderungen und was sich so tut. Und wir werden das übrigens auch so legen mit den zweiwöchigen Rhythmus. Das war auch eine Anregung von der Supporterschaft, dass wir in der Woche, wo die Banausen rauskommen, dann sonntags die Support-Episode bringen mit Lee und mir, sodass also quasi jeder, der uns bezahlt monatlich oder der bei Patreon und Steady unterstützt, kriegt auf jeden Fall jede Woche eine Banausen-Folge.
Das ist der Plan.
Hinter der Paywall oder vor der Paywall. Alright, ja, dann können wir jetzt in Medias Res gehen und können wir endlich diese verschobene Folge hier nachreichen.
Ja.
Und genau, du wolltest gerade zum Line-Up rübergehen, oder?
Ja, also weil Supporter-Special, unsere treuen HörerInnen, die wissen ja Bescheid. Das heißt, das heutige Line-Up besteht wieder mal nur aus Filmen von euch.
Ja.
Drei sind's heute. Recht unterschiedlich.
Das ist korrekt.
Kommen die daher, finde ich. Mhm. Hast du mal wieder ein interessantes Line-Up zusammengestellt?
Ja, man muss ja auch Cocktails mal so ein bisschen mit interessanten Zutaten mischen.
Mhm. Bist du so einer, der dann einfach mal rumprobiert?
Ja, also die Gegensätze machen ja auch manchmal die Sachen aus.
Ja, bei Getränken weiß ich nicht.
Ja, weiß ich auch nicht. Aber bei vielen sind Gegensätze gut.
Ja, auf jeden Fall. Naja, es macht halt eben eine interessante Mischung und deswegen ist da heute schon sehr unterschiedliches Zeug dabei.
Ja, wir wollen ja auch verschiedene Leute abgreifen. Wir sind ja da auch kommerziell total notgeil und deswegen versuchen wir natürlich hier so, ja, wir können ja nicht drei Western bringen. Wenn einer Western nicht mag, dann hört er in die Episode nicht rein. Also ja. Denke ich, okay, wie streuen wir das Beste am besten? Ja, okay, hier kriegen wir die Hippies, hier kriegen wir so ein paar Noir-Fans und dann hier kriegen wir die ganz Primitiven, hier die Flaschensammler mit dem dritten Film. Also insofern müssten wir eigentlich die komplette Zielgruppe abgreifen.
Ist das die Reihenfolge für heute? Hey, warum nicht? Ist doch fein.
Es könnte die Reihenfolge sein, aber wir können es diesmal auch chronologisch machen, was du ja auch gerne magst.
Können ja, aber das haben wir doch neulich schon gemacht. Sag an, mir ist das Latte.
Machen wir mal chronologisch. Ich habe irgendwie Bock auf chronologisch. Fangen wir mit dem ältesten Film an.
Okay.
Und der hört auf den Namen Goldenes Gift.
Mhm. Out of the Past.
Ja, ist gleichzeitig auch der älteste Film, den Dennis der Dritte jemals hier vorgeschlagen hat als Auftragsfilm.
Und der ist schon eine Weile dabei.
Der ist schon eine ganze Weile dabei. Und der, ja. ist, der hat viele in den 90ern gewildert. Der hat auch in den 80ern schon gewildert. Der hat in den 2000ern eine Menge gewildert. Aber mir ist sofort aufgefallen, 1947... Da gibt es schon andere Supporter, so Schwarmann, die fällt mir ein und Jens und so.
Mhm.
Die will dann da eher in der Filmgeschichte rum, aber da habe ich doch gleich gestockt und dachte so, Alter, Dennis der Dritte, das ist ungewöhnlich. Und da hat auch gesagt, du hast recht, es ist tatsächlich der älteste Film, den ich hier vorgeschlagen habe und deswegen jetzt zu diesem Herrn.
Mensch.
Dennis was a hero that day.
Ja. Absoluter Hero jetzt, diesen Film hier reinzuschmeißen. Es gehört nicht mehr viel dazu, ein Hero zu sein.
Ja. Na hallo, wenn es sein ältester Film ist, so, wir haben ja dann doch immer wieder die Diskussion darüber, dass halt für viele Leute heutzutage einfach ein Film vor 2000 alt ist.
Jetzt muss er uns natürlich noch aufklären, ob wir Dennis den Dritten diesen Bildungsauftrag hier, ob er uns den zu verlangen hat, weißt du, dass er deswegen jetzt alte Filme guckt, weil er diesen Podcast lange verfolgt.
Ach, meinst du?
Weiß nicht, vielleicht
ja, oder vielleicht war es eben sagen, auch so,
guck mal ein bisschen weiter über deinen Tellerrand.
Nee, aber gerade weil wir ja schon auch eben oft, voll oft irgendwie Filme aus der Zeit haben oder davor, hat er sich vielleicht gedacht, ey, den habt ihr noch nicht gehabt und der gehört zu den Sehenswerten, oder?
Keine vielleicht, Ahnung. Ja.
Aber
ja,
du glaubst, er guckt selber auch nicht viel in die Richtung?
Nee, allzu viel guckt er nicht in die Richtung, glaube ich.
Okay.
Und wir sind ja offen für sämtliche Jahrgänge, für sämtliche Genres. Das macht ja auch das Voting interessant in Zukunft.
Mhm.
Das heißt, wenn wir irgendwie keine Western mögen würden und du nach wie vor Horrorfilmen skeptisch gegenüberstehst und ich Komödien von Grund auf hasse,
ja.
dann wäre das ein komisches Voting. Aber so sind wir für alle Jahrgänge, alle Genres und so. Jeder Film könnte gewählt werden. Und mit jedem sind wir cool und auch mit den Eingepickten, das könnte interessant werden, weil da ist alles möglich, weil wir haben eigentlich Bock auf. Habt ihr im Laufe dieses Podcasts, im Laufe der letzten 7 Jahre mitbekommen, dass wir von einer 100-Dollar-Produktion bis zu einem Big-Budget-Blockbuster, den wir auch immer verteidigen, sind wir eigentlich für alles am Start.
Ja, voll. Aber nachdem wir jetzt auch durch Discord erfahren haben, dass viele unserer HörerInnen gerne public geschämt werden, vielleicht tun sie sich ja auch einfach zusammen, um einen möglichst beschissenen Film da auf Platz 1 zu voten,
ja.
damit es einen ordentlichen Rant gibt. Also ich meine, auch das steht euch natürlich frei.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt.
Wird an diesem Wochenende entschieden, wie wir das Voting genau aufziehen. Ich muss zugeben, ich meine, ich habe es noch nicht geäußert im Discord-Channel, aber wo ich so ein bisschen rumprobiert habe mit dem Voting-System und so, mit den möglichen Antworten, tendiere ich tatsächlich jetzt zu der Variante, dass man das auf geheim stellt.
Ja, hast du gesagt, aber so alle sprechen dagegen oder die meisten sprechen dagegen.
Ja, aber es könnte das
da
Voting.
Da müssen wir ja schon ein bisschen.
Aber es könnte das Voting verfälschen und das war mir vorher nicht bewusst.
Inwiefern?
Naja, guck mal, wenn du siehst, da sind jetzt drei Filme, die die Nase extrem vorne haben.
Mhm.
Okay, die haben jetzt alle drei 5 Stimmen. Und ich hätte auf einen Film getippt, der noch gar keine Stimme hat.
Dann hast du das Gefühl, deine Stimme zu verschenken.
Ja,
Ja, oder du zettelst die Revolution an damit und plötzlich stimmen alle wieder für deinen Film.
Ja, so denkt aber keiner. Das ist eine schöne Theorie, aber das ist Blödsinn.
Wir können auch die Option einführen, dass man seine Stimmen nachträglich noch ändern kann. Aber dann...
Ja, dann ist ja totales Chaos.
Ja, das werden wir mit euch noch ausdiskutieren, ja, wir noch wie genau ausdiskutieren. Das, wir das aufziehen.
Es gibt ja auch immer ein paar Eventualitäten, die man vielleicht nicht einbezieht, wenn man sagt, so, ja, das wäre geil und so. Weißt du, das ist ja bei mir auch so, dass ich denke, so, ich habe da irgendeine Idee und dann denke ich, ja gut, okay, die war nicht so durchdacht.
Mhm.
Aber die hat so ein paar Mankos. Das Public Shaming, das Öffentliche.
Ja, aber ich glaube halt, in dem Moment, wo du das öffentlich machst, was die ja jetzt scheinbar so erstmal haben wollen, machst du halt, regst du mehr Diskussionen an. Weißt du, weil dann halt, wenn jetzt eben die Leute sehen, okay, so und so viele Leute und die Leute vor allem haben auf diesen Film getippt oder wollen, dass dieser Film rezensiert wird, kannst du, glaube ich, eher diskutieren, als wenn du halt einfach nur anonyme Stimmen siehst oder gar keine.
Aber das kann man doch durch die Kommentare dann verstärken.
Ja, aber ich glaube, die Diskussion wird schon dadurch angeregt, wenn du halt siehst, so um Gottes Willen, irgendwie 8 Leute wollen, dass wir diesen Film rezensieren, was ist denn bei euch kaputt?
Weiß ich nicht.
Ja, werden wir sehen.
Müssen wir ausprobieren. Ne?
Eben, kriegen wir jetzt so hier nicht gelöst.
Nee, fiel mir nur gerade ein.
Müssen wir ausprobieren.
Mhm. Ja. Ja, und natürlich gibt es unser allseits beliebtes Punkteraten noch.
Allseits beliebt ist jetzt, es jetzt
wir,
nämlich.
Jetzt wissen wir, dass allseits beliebt ist.
Das ist so geil, 2 Leute haben gesagt, ey, nee, finde ich schon ganz cool.
Die ganze Nation findet es geil.
Allseits beliebt. Großartig. Ja, sehr schön. Okay.
Die ist kein Fan von Verallgemeinerung.
Nee, das war so gar nicht, aber du bist da immer so geil drin, ey. Lustig, das allseits beliebte Punkteraten.
That's Entertainment, wie oft soll ich dir noch erklären? Ja.
Ich, übrigens, du hast einen neuen Catchphrase und ich bin mal gespannt, wann der heute fällt. Ich bin mir sicher, dass er irgendwann fällt.
Ich habe einen neuen Catchphrase.
Ja. Oder halt einfach gerade so eine Go-To-Floskel, die du seit ein paar Wochen verwendest.
Seit ein paar Wochen gleich?
Mhm.
Hast du etwa wieder unsere Folgen gehört?
Ja, stell dir vor, ey, hin und wieder muss ich da reinhören, ja. Aber du hast recht, es wird tatsächlich verstärkt aufgefallen, weil ich ein paar davon gehört habe, ja.
Okay.
Musste da ja auch mal ein bisschen was aufholen.
Nee, mir fällt jetzt nichts ein, wo ich sagen würde, okay, das ist es.
Okay.
Aber
ja, ich weise dich darauf hin, wenn du es raushaust.
Du hast ja mal vor ein paar Monaten hast ja mal gesagt, dass meine Füllwörter haben sich vermehrt. So die,
ja,
die S und Ös und so. Ist das immer noch,
nee,
so?
Nee, das ist gerade, ist das voll tagesformabhängig.
Das ist tagesformabhängig, ja, wiederum. Also manchmal ja, manchmal nein.
Mhm.
Okay. Ja, diesmal leicht verschnupft. Hört man vielleicht an meiner etwas nasalen Stimme. Meine coole Stimme ist ein bisschen nasal geworden. Ich komme von der Kreuzfahrt und habe vielleicht ein bisschen was eingeschleppt, aber...
Was? Von der Kreuzfahrt?
Naja,
okay.
Noch nichts gehört?
Wie?
Naja, noch nichts gehört, dass hier gerade Impfzentren eingerichtet werden und dass schon die Nation in Alarmbereitschaft ist.
Nee, kursiert wieder was.
Ich gehe mal davon aus, dass wir beide wieder viel Zeit für Podcast haben demnächst.
Hat Randy Marsh wieder eine Fledermaus gebumst oder was?
Ich weiß nicht, wo es herkommt.
Okay.
Aber wir werden sehen. Also das Hunter-Virus ist gerade schwer im Kommen.
Ah ja.
Schwer im Trend.
Juhu.
Trendy.
Okay.
Insofern,
kann gut schon, werden. Meinst du, ich habe demnächst richtig viel Zeit, um
könnte gut werden, ja. Du hast demnächst, okay, wieder Zeit, richtig viele Auftragsfilme zu gucken. Insofern kippen wir die ganze Scheiße mit dem Voting und machen wieder 40 Auftragsfilme im Monat.
War ein netter Versuch. Aber ja, wir passen uns ja immer fließend an.
Genau, sehr, wir können schön, jetzt doch, wir haben doch Zeit. Alle wieder zurück in die alten Pakete.
Ja, genau, technisch alles nochmal auf Anfang.
Das wäre ein guter, super, Plan.
Ja.
Nee, das machen wir nicht.
So, wir waren bei Out of the Past.
Ja, Out of the Past, Goldenes Gift, Punkte raten.
Ja, ich glaube, du liegst vorne.
Naja, aber, dann komm. Komm, mach
ich. Aber nee, ich hab mir für dich einen Tipp notiert. Ich habe
so
ein bisschen gehadert, aber weil, also ich erkläre mal meinen Prozess, was für eine eher schlechte Wertung gesprochen hat, war für mich der Regisseur. Weil, wenn ich mich richtig erinnere, die Filme, die wir hier mit dem von ihm besprochen haben, kamen bei mir, glaube ich, deutlich besser an als bei dir. Was jetzt nichts heißen muss, weil das ist, glaube ich, hier nochmal ein bisschen eine andere Kiste. Aber wir haben in Episode 416 haben wir über Cat People gesprochen.
Mhm.
Den fand ich auf jeden Fall deutlich besser als du. Und ich habe es in der Liste leider nicht gefunden, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auch, oder ich habe ihn zumindest gesehen, ob wir den hier besprochen haben, sagst du mir hoffentlich gleich. I Walked with a Zombie.
Das sage ich dir gleich, da waren wir beide nämlich bei den Bastarden zu Gast.
Das war's, okay.
Und die haben keine eigene Tabelle.
Frechheit.
Und deswegen haben wir da von ihm I Walked with a Zombie dort besprochen in einer Folge, wo es um uralte Horrorfilme geht.
Genau. Und da meine ich mich nämlich auch zu erinnern, dass du den auch schlechter fandst als ich. Mhm. Also deswegen beim Regisseur hat dann irgendwie eben was für eine nicht so gute Punktevergabe gesprochen. Und dann dachte ich mir aber, die Leute, die hier mitspielen, sprechen wiederum stark dafür und das Genre an sich auch, dass du dem echt was abgewinnen konntest. Mhm. So, also habe ich mich mal wieder der sonnige Gemüt, dass ich bin, für die positive Variante entschieden.
Lied der Sonnenschein.
Ja, und da sagt, du bist bei 8 Punkten.
Okay. Vorab die Info, ich wusste nicht, wer den Film inszeniert hat, sondern habe es in der Nachrecherche, habe ich es erst nachgelesen und dachte, bei dem Namen, da klingelt was. Den hat man definitiv schon im Kontext dieses Podcasts.
Warst du beim Vorspann wieder Salzstangen holen, oder?
Naja, ich lese mir jetzt nicht jeden Namen durch.
Dieses Directed By, das überspringe ich immer. Nee, das ist für ein Rotz.
Ab und zu springt mir schon mal ein Name ins Blickfeld, so wie zum Beispiel die Produzenten oder Co-Regisseure bei Woodstock. Mhm. Aber grundsätzlich achte ich nicht drauf. Und dann hier bei der Nachrecherche habe ich geguckt, okay, wer hat den inszeniert? Und dachte, Moment mal, ja, den hast du schon mal gelesen. Und dachte so, ah, okay, ja gut, das kam nicht so gut weg. Und bei mir war es die umgekehrte Reihenfolge, weil ich dachte, okay, die kam bei dir besser weg als bei mir. Aber das hier ist ja schon eine andere Art von Film, die er gemacht hat. Und das geht ja, nicht in
auf
diese,
jeden Fall. Ja.
Das geht ja nicht in diese Horror-makabre Richtung, sondern das ist ja schon ein Film noir. Und deswegen dachte ich so, gut, vielleicht ist es bei dir umgedrehte Psychologie. Mhm. Und dann kackt der hier mehr ab. Und deswegen entscheide ich mich mal für eine 7, weil ich bin mir sicher, kann mir nicht vorstellen, dass du den irgendwie komplett abstrafst, aber vielleicht hast du es ein oder andere aussetzen, deswegen sage ich mal eine okay 7. Mhm. Und mit der kannst du mich eintragen.
Okay.
Ja, ich war dann doch überrascht, dass der Ding gemacht hat. Ist jetzt im Nachhinein natürlich ein besserer Cast, als er damals gewesen ist, weil Kirk Douglas war, glaube ich, seine dritte Filmrolle.
Naja, der war noch ziemlich unbekannt.
Der war noch kein Star.
Jane Greer war auch sehr am Anfang.
Richtig, aber Robert Mitchum war zumindest einer von den drei großen Namen hier in diesem Film, die schon damals einiges gemacht haben.
Mhm. Naja, und er war nicht mal die erste Wahl, ne? Weil das hatte wieder aufgrund der Zeit ein bisschen mit den Studios, die den Film machen sollten und welche SchauspielerInnen dort unter Vertrag waren, zu tun gehabt. Mhm. Weil ursprünglich sollte es Humphrey Bogart machen. Das ging dann eben aufgrund dieser Strukturen nicht. Dann waren noch John Garfield und Dick Powell auf dem Plan und Robert Mitchum war halt erst die vierte Wahl. Mhm. Weil, also so groß war der da, glaube ich, auch noch nicht. Ich glaube, so die Hochphase kam dann ab den 50ern. Aber der Film hat bestimmt dabei geholfen.
Ja, auf alle Fälle. Gehe ich auch davon aus.
Ja.
So, wollen wir die Story zusammenfassen von diesem...
Ja.
Von diesem Film, der übrigens bei IMDb immer noch mit 18, ab 18 Jahren freigegeben hier angegeben ist.
Mhm.
Also insofern gewalttätiges Zeug.
Richtiges Gorefest hier.
Ja, absolutes Gorefest für die Bloodhounds da draußen. Mhm. Sollten sich diesen Film angucken.
Ja, willst du zusammenfassen, was hier geht? Soll ich das machen?
Ja, mach das gerne.
Okay.
Ich mach Woodstock.
So, auf jeden Fall eine faire Aufteilung.
Hallo? Ich fasse einen 4,5-Stunden-Film zusammen. Also, ich habe schon den Elefantenjob auf mich genommen.
Schon wieder muss er übertreiben, ey. 3 Stunden 44 und schon sind es 4,5 Stunden. Also, es geht um einen Tankwart.
Schon wieder muss er übertreiben, ist geil.
Das ist unsere Hauptfigur. Jeff Bailey, gespielt von Robert Mitchum. Der lebt in einer Kleinstadt und hat da eben so eine Tanke und. Ja, eines Tages holt ihn die titelgebende Vergangenheit ein, weil dann kommt ein Typ zu ihm und sagt, ein Herr namens Whit Sterling will dich treffen. Und wir sehen an seinem Blick, den Namen hört er nicht zum ersten Mal. Mhm. Und auf dem Weg zu diesem Treffen erzählt er seiner Freundin Anne, ja, seine Geschichte, erzählt ihr seine Vergangenheit und wir sehen eine Rückblende, wie er früher Privatdetektiv war, der damals von Sterling angeheuert wurde, um wiederum dessen Geliebte Kathy aufzuspüren. Kathy ist dann unsere weibliche Hauptrolle, das ist Jane Greer. Whit sagt nämlich, dass die jemanden erschossen hat und dann mit $40,000 geflohen ist. Also genau genommen hat sie auf Whit geschossen, das ist jetzt kein Spoiler. Ich überlege nämlich gerade, weil dieser Film kommt mit einigen Twists und Turns daher und ich überlege gerade, wie weit wir erzählen sollen, aber...
Ja, es gibt tatsächlich einige Kritiken, die ihn so ein bisschen als konfus
ja, dass
tituliert haben.
Ja, dass es komplex wird
genau,
irgendwann.
Das ist,
ja.
Weil für die damalige Zeit ist man eher so lineare Filme gewohnt und wie Lee meinte, so viele Twists, die hier daherkommen, ist schon eher ungewöhnlich.
Ja, vor allem als nicht nur so am Ende in dem Reveal-Moment, dass wir da irgendwie so ein paar Haken machen, sondern schon auf dem Weg dahin.
So
ja
ein paar
auch,
Sachen,
ne?
Die man nicht erwartet.
Die so unterwegs halt passieren. Deswegen versuche ich jetzt drauf zu verzichten, da irgendwas zu verraten.
Finde ich gut.
Ja, jedenfalls spürt Jeff dann Kathy in Acapulco auf. Und sie sorgt dafür, dass Jeff Sterling relativ schnell vergessen hat. Sagen wir es mal so. Ja, dann sind wir wieder in der Gegenwart und jetzt bekommt Jeff einen neuen Auftrag von Wood und weiß natürlich sofort, aufgrund dieser Vergangenheit und der Geschichte und wie die damals verlaufen ist, das kann ja nur eine Falle sein. It's a trap, wie der Star Wars-Fan sagen würde. Und das ist halt, ich würde mal bis hierhin erzählen, weil er versucht da natürlich vorsichtig zu sein, aber ja, wir hätten keinen Film, wenn das alles so laufen würde, wie er sich das vorstellt.
Ja, das ist richtig.
Oder ein sehr lame. Ja, wie fandst du das?
Also ich sag mal so, die Rolle von Kirk Douglas, Witt, wird ja schon etabliert als bedrohlich und als sehr einflussreich und so. Von wissen wir, also das mit der Falle und so weiter, das stellt sich natürlich die Frage, was für Motive er da am Schilde führt und so und was er letztendlich damit bezwecken will. Also er ist auf jeden Fall sehr unberechenbar und gefährlich.
Mhm.
Aber trotzdem hat der Film diese klassischen Noir-Momente, weißt du, also er ist sowieso in Schwarz-Weiß, weißt du, du hast Robert Mitchum, du hast die Klamotten und so, du hast Kirk Douglas als Gangster und so. Du hast diese große Femme Fatale natürlich in Form von Jane Greer, die einen den Kopf verdreht. Was ich übrigens ungewöhnlich finde, ist ihre Optik, weil wir haben es ja öfter mal mit SchauspielerInnen aus der heutigen Zeit, die irgendwie so in alte Stoffe besetzt worden sind, wo uns öfter mal auffällt, Alter, die passt da überhaupt nicht rein.
Mhm.
Oder vice versa, so von wegen so, Alter, wie gut passt die irgendwie in die damalige Zeit oder so Period Pieces.
Ja.
Und bei Jane Greer dachte ich die ganze Zeit so, Alter, die sieht aus wie heute teilweise die Mädchen aus. Mhm. Die sieht aus, als hätte sie sich irgendwas, als hätte sie sich die Lippen aufgespritzt und irgendwas im Gesicht machen lassen und so ein bisschen so, die hat einen komplett modernen Look für die damalige Zeit. Das hat ist mir noch nie aufgefallen, dass damals so.
Nein, die war blutjung noch hier, ne? Also
ja, die war noch sehr jung. Aber weißt du, was ich meine? So der Typ, so der.
Ja,
du hast ja irgendwie so ein Bild von den Schauspielerinnen von damals, so aus der damaligen Zeit, so Kim Novak, dieses klassische. Und bei ihr denke ich so, Alter, okay, das sieht aus, als hätte man sie irgendwie reinretuschiert, wie bei Tote tragen keine Karos oder so.
Ja, ich weiß voll, was du machst, aber ich finde, das trägt total zu ihrer Erscheinung bei, weil das soll ja auch, also die soll ja eine bestimmte Wirkung haben hier auf, nicht nur auf den Zuschauenden, sondern eben auch auf unsere beiden Protagonisten oder Antagonist und Protagonist.
Auf jeden Fall.
Und das funktioniert dadurch, finde ich, erst recht.
Ja, das stimmt. Und zu deinem Ursprungsfall, wie ich fand es ganz ausgezeichnet. Ist ein sehr guter Film. Goldenes Gift hat mir gut gefallen. Besonders auch das Einweben der Side-Characters. Es gibt natürlich einen stummen jungen Mann, der hier eine Rolle spielt und der auch irgendwie in Schlüsselszenen dabei ist.
Mhm.
Und Robert Mitchum mag ich natürlich total, dass der hier im Zentrum steht irgendwie und sich auch ungern was sagen lässt. Also auch, egal wie bedrohlich jemand ist, ist halt Mitchum so. Weißt du, der gibt auch gerne mal Paroli und sagt, ist mir doch egal, mich beleidigst du nicht. Und dann hast du Kirk Douglas natürlich, der damals noch nicht groß, aber trotzdem natürlich ein Hingucker ist in der Rolle des Antagonisten, wenn du so willst. Hier sind alle Zutaten für eine Noir, die irgendwie auch sich dann so zusammenfügen und die ich gut fand. Also, ist ein guter Film.
Hm.
Den ich auch durch die Schneiderliste und so auf meiner Watchliste hatte. Also, das ist einer von denen, wo ich nicht bewusst wusste, dass ich den irgendwie auf dem Schirm habe oder auf der Liste, aber der auch von vielen als, musst du mal gesehen haben, tituliert wird.
Mhm. Ja, habe ich dann in der Recherche auch festgestellt, weil ich hatte den nicht auf dem Schirm.
Mhm.
Du hast in Episode 331 von uns, hast du das Remake besprochen. Ich weiß nicht, ob du da erwähnt hast, dass das ein Remake ist, bestimmt.
Könnte sein, dass ich es erwähnt habe und ich habe natürlich ein paar Parallelen.
Hast du da was wiedererkannt? Das wäre jetzt nämlich die Frage. Ja.
Ich habe ein paar Sachen wiedererkannt, auch wenn das natürlich die moderne Version ist, weil wir reden von, im Original, Against All Odds.
Mhm.
Ich glaube, auf Deutsch hieß er gegen jede Regel oder so. Und was ich damals schon erwähnt habe, ist das Bekannteste, was aus diesem Remake hängen geblieben ist.
Gegen jede Chance.
Gegen jede Chance hieß er, okay. Das Bekannteste, was da hängen geblieben ist, ist der Song von Phil Collins. Weil das ist natürlich einer seiner großen Welthits gewesen.
Mhm.
Aber die Besetzung, Alter, du hast einen jungen Jeff Bridges, du hast James Woods gehabt und so, der die Rolle von Kirk Douglas praktisch übernimmt.
Ah.
Aber es ist alles in einem ganz modernen Gewand, weil es spielt so ein bisschen diese American Football-Szene. Er ist ja ein ehemaliger Football-Star gewesen, so Jeff Bridges.
Okay.
Und James Woods ist ja auch in dieser Szene so einer, der so auch so Spiele manipuliert und so. Insofern ist das ein bisschen eine andere, ein anderes Setting, aber warum er ihn beauftragt und seine Frau dann losschickt, um sie, das war definitiv auch Südamerika, um sie da wieder aufzuspüren und so, da dachte ich schon so, okay, ich habe das gesehen und habe das hier schon mal präsentiert und dann habe ich in der Recherche gesehen, okay, das ist Against All Odds, den hatte ich hier schon. Ist aber, der kommt nicht so gut weg wie das Original.
Ja, da erinnere ich mich, den fandst du gar nicht so doll.
Ja, der war okay, aber hat mich jetzt auch nicht, James Woods fand ich schon stark so, also so ähnlich wie, er spielt auch ähnlich bedrohlich und irgendwie aber auch so, weiß nicht, irgendwie entsteht da auch eine Bindung zwischen diesen beiden, so, die ich nicht so richtig erklären kann. Also es ist ja nicht so, dass sie sich...
Ja, aber das ist es nämlich, also weil...
Das ist schon interessant.
Bei mir, Alter, ich war, das ist so lustig, das ist wieder für mich mal so ein bisschen Magie-Film, weil hier eigentlich auf dem Papier ein paar Sachen zu kommen, die so nicht funktionieren dürften, aber durch die Besetzung und wie die es dann machen, entsteht eben dann die Magie und das funktioniert, das bedient sich sogar gegenseitig und das fand ich voll krass, weil wenn du anguckst, also jetzt vor allem schauspielerisch, weil inszenatorisch fand ich den Film schon ziemlich geil zu Beginn, weil da schon so mit den Bildern und wie der uns in die Story reinführt und uns dann auch direkt eine Backstory gibt und so, das fand ich ziemlich cool und vor allem als dann so der erste kleinere Twist kommt, dachte ich so, okay, abgefahren.
Ja, voll.
Und dann ging das so weiter und ich wurde halt immer mehr da reingezogen und dachte nur so, krass, Alter, was machen die denn hier, ey? Wir sind hier 1947.
Ja, ja, für das Jahr.
Das ist ja richtig wild in der Erzählung und als ich dann eine Recherche gesehen habe, ja, einige waren damit überfordert und fanden das zu komplex und so. Ich glaube, es ist aus heutiger Sicht nur bedingt nachvollziehbar.
Ja, ja.
Ne, weil man ja schon viel Komplexeres gesehen hat. Aber ich fand es super beeindruckend, weil die es halt wirklich, bis auf den letzten Twist, haben die es wirklich hinbekommen, dass du das nicht alles kommen siehst. Und das finde ich sensationell.
Ja, im Kontext deswegen, der Zeit sowieso, ja.
Ich fand also das Gerüst, nennen wir es mal, jetzt eben wie die diese Erzählung aufbauen, fand ich eh schon gut. Und dann hast du hier Mitchum und Douglas gegeneinander, die so unterschiedlich spielen, dass das eigentlich nicht im gleichen Film stattfinden dürfte. Und eigentlich auch nie eine gute Idee ist, wenn du zwei so unterschiedliche Stile hast, so und du willst, aber du sollst als Zuschauer die Geschichte glauben, so das hilft halt nicht. Und trotzdem bedienen die sich hier gegenseitig, das spielt sich hart in die Karten und ich finde es so abgefahren, Alter, weil es natürlich auch mit der Figurenzeichnung zu tun hat. Aber Kirk Douglas spielt ja alles relativ groß. Und Mitchum macht es hier so aus der Hüfte, spielt die Sachen eher so weg.
Ja, Kirk Douglas spielt es sehr klassisch.
Also genau.
So fürs damalige Hollywood-Kino. Eben, so wie es
relativ groß haben, angelegt, genau. Aber diese Grandeur, die sich dann auch über seine Figur halt erzählt, die funktioniert halt voll. Du glaubst, dass der Typ so agiert und so groß redet.
Voll, ne? Ja.
Und so. Und dann kommt aber eben Mitchum und macht das Ding so aus der Hüfte eben irgendwie so nuschelt, da so ganz beiläufig alles.
Der hat ja auch einiges improvisiert auf jeden Fall von seinen Lines und so und hat dann teilweise...
Naja, er hat halt vor Jane Greer vor allem immer so getan, als hätte er seine Lines nicht parat, aber hat er halt immer perfekt gehabt und sie hat dann so ein bisschen gestruggelt. Aber es ist eh spannend, was sie so auch erzählt hat eben über die unterschiedlichen Typen, die jetzt nicht nur in der Spielweise von Douglas und Mitchum, sondern eben auch menschlich,
ja.
Was so den Support am Set anging und Douglas da wohl eben schon auch... ja, jetzt nicht so cool war und so ein bisschen von oben herab, während Mitchum halt voll der Teamplayer war und sie da in allem unterstützt hat und dafür gesorgt hat, dass sie sich irgendwie sicher fühlt am Set, soweit das 1947 möglich war, aber halt im Rahmen dessen und da spricht sie ja schon recht gut drüber, fand ich interessant, also gerade so Sachen wie, ne, du musst ein Kleid anhaben in der Szene, ups, ist hinten noch nicht fertig, wir sehen deinen kompletten Arsch, ja egal, wir filmen dich eh von vorne, ne, so Jane Greer, Anfang 20, was? Ja, klar, mache ich. Und dann muss halt ein Typ kommen wie Mitchum und sagen so, ey Leute, was? Nee, garantiert nicht so. Pack das Kleid weg, mach's fertig, wir drehen erst, wenn das Ding fertig ist. Und sowas, ne? Also, wo du halt weißt, das wäre in 90% der Fälle in der Zeit einfach in die andere Richtung gegangen.
Ja. Jetzt haben wir aber hier wieder, cool. Jetzt haben wir so ein bisschen den Stil und die Vergangenheit von Jacques Tourneur und seiner Filme. Das ist, glaube ich, so ein bisschen... Also ich habe mir jetzt nicht die komplette Filmografie angeguckt, aber es mutet an, als wäre das sein größter Film irgendwie, so vom Feel her. Und wenn er jetzt aus dieser schmuddeligen Katzenmenschen-Ecke kommt, weißt du, dann ist er natürlich gewohnt, irgendwie so ein halbes Outfit irgendwie da hinzustellen und das aus einer Perspektive zu filmen, dass man es nicht fertig macht. Also ich glaube, da ist so ein bisschen so der Guerilla-Genre-Regisseur noch mit drin, der so ein bisschen hier durchscheint, der sagt, wir machen das jetzt so und so und on the fly und scheiß drauf, ob Permits oder nicht oder so, weißt du. Aber das Problem ist, dass Robert Mitchum natürlich in ganz anderen Produktionen auch unterwegs war. Deswegen hat er in der Landsgebracht gesagt, nee, so wird das nicht gemacht, so was ist los mit euch.
Ja, ich glaube aber schon, dass durch das System, wie Hollywood damals funktioniert hat, dass halt einfach Schauspielende fast wie Eigentum behandelt wurden, weil die waren halt einfach bei Studios unter Vertrag, ja, dann wurden die mal ausgeliehen an andere Studios und so weiter. Da hatte halt, die Schauspielenden selbst hatten ja kaum Mitspracherecht und die hatten einfach zu funktionieren. Also in den 3, 4 Jahrzehnten davor hat sich das einfach so etabliert, dass der angestellte Schauspielende, der muss halt funktionieren am Set. Und wenn er nicht funktioniert, dann wird er entweder so lange mit Drogen vollgepumpt, bis er funktioniert, ja, oder wird ausgetauscht.
Judy Garland, Wizard of Oz, ist ja ein gutes
Eben,
Beispiel.
So, ne, mhm. Das Paradebeispiel. Mhm. Und dann haben sich natürlich so ein paar Stars raus etabliert und die hatten dann mehr Freiheiten und auch Macht. Da sind wir wieder. Aber ich kann mir halt schon vorstellen, dass wenn du eben als so eine junge Jane Greer dann in dieses Business kommst, dass du halt einfach das durch dein Umfeld und was du so zu hören bekommst, wahrscheinlich einfach die Erwartung hast, hey, ich muss hier funktionieren und ich darf nicht widersprechen und sonst was. Ne? Mhm. Deswegen, ich weiß gar nicht, ob das unbedingt mit dem Budget zu tun hatte, aber bestimmt hat Jacques Tourneur durch die anderen Sachen dann einen anderen Stil an den Tag gelegt. Aber ich finde, so ein bisschen was erkennt man da auch wieder. Also das ist natürlich, macht vielleicht auch das Schwarz-Weiß, aber ich finde es stellenweise optisch wirklich geil.
Ja, optisch sowieso.
Also ich
der Stil sicher.
War zunehmend begeistert. Je länger das ging, fand ich das immer krasser. Also dachte so, Alter.
Also auch weiterhin
ein geiler Film.
Ein Tourneur-Fan.
Voll. Also fand den echt gut.
Okay.
Und wie geil ist das, dieses Ding? Das wollte ich eigentlich noch recherchieren, ob das hier, ob das irgendwie durch diesen Film zu diesem Ausspruch wurde, aber Kirk Douglas' Figur sagt ja an einer Stelle zu ihm, weil es um Acapulco ging und so, und er sagt doch dann, I have to see a man about a horse. Hm. Was er ja wirklich wörtlich meint in dem Kontext, weil es um ein Pferd geht. Ne?
Ja.
Aber das ist ja in der heutigen Zeit und wahrscheinlich auch schon in den letzten Jahrzehnten ist das ja so ein Ausspruch von, also umgangssprachlich ist es, wenn du höflich ausdrücken möchtest, dass du mal kurz auf 17 musst oder halt pissen, whatever.
Also runtergebrochen heißt es, ich muss mal weg.
Ja. Hm. So, und das, da wird eben im Englischsprachigen umgangssprachlich ganz gerne gesagt, I have to see a man about a horse. Und mich hätte halt irgendwie interessiert, ob das seinen Ursprung in diesem Film hat.
Ja, können wir in Dennis Redewendungsbuch nachschlagen, ob da vielleicht was vermerkt ist.
Naja, auf Deutsch heißt das ja nicht so.
Nee, eben. Deswegen finden wir da wahrscheinlich nichts.
Ja. Naja, fand ich jedenfalls recht lustig, als er das so völlig beiläufig raushaut.
Mhm.
Ja, und dann hat sich das für mich als sehr, sehr guter Film rausgestellt.
Na, dann sehen wir das ähnlich.
Cool. Geht ja auch nur eine Stunde 37, ne? Ist ja auch einigermaßen schnell vorbei. Und der kommt echt rum, finde ich. Also eben, man muss da schon auch dranbleiben. Deswegen, das mag ich natürlich sowieso.
Mhm.
Und vor allem ist es ja dann auch wichtig, dass du das Narrativ halt so aufziehst, dass dich das auch reinzieht, dass du nicht irgendwie die Leute halt völlig überforderst mit den Unmengen an Infos, die ihnen gibst, weil dann eben, wenn es irgendwann zu komplex wird, steigt man ja auch aus. Aber ich finde, der macht das gut.
Mir fiel das schon in den ersten 10 Minuten auf, dass der recht modern daherkommt, weil der ja die Story so verschachtelt, dass du dir zusammenbasteln musst, okay, was ist denn damals passiert in der Vergangenheit? Ja. Weißt du, weil er steigt in der Gegenwart ein. Aber letztendlich müssen wir dann uns selbst im Kopf zusammenpuzzeln, was ist denn damals, wer steht denn wie zu wem und so. Und dann werden so diese Freiräume werden dann gefüllt im Laufe des Films, so weißt du, dass du sagst, okay, jetzt schneiden wir was, wie die Beziehung damals war und was passiert ist und dann ein paar Rückblenden und so.
Ja.
Ist schon cool.
Finde ich
definitiv
auch. Das ist wieder mal sehr clever, das habe ich auch schon Cat People unterstellt.
Mhm. Ja, viele Stilmittel, die irgendwie erst später populär geworden sind, also muss man ihm lassen.
Mhm.
Guter Film, danke, Dennis, der dritte.
Ja, vielen Dank.
Geiles Ding, ja. Hast du noch was, oder?
Nee, wir können Punkte vorlesen.
Ja, dann lass uns mal Punkte nennen.
Okay, 7,9 sind es auf IMDb. Der Metascore ist bei 85. Letterboxd 4,1. Also alle recht begeistert.
Das ist alles besser als Against All Odds. Das weiß ich noch. Der war irgendwie bei einer 5 noch was bei IMDb. Also der Schnitt um einiges schlechter ab.
So, wo bist du gelandet?
8.
Ha.
Ha. Du offensichtlich nicht bei einer 7.
Nee, ich bin bei 9.
Bei einer 9.
Ja.
Das ist ja nicht so cool. Also nee, cool für Dennis den Dritten, aber nicht so cool für mich.
Nee, aber das hätte mich auch echt gewundert, wenn du das Ding im Vorfeld erraten hättest.
Ja, das stimmt.
Weil mir ist vollkommen bewusst, also ich wäre ja selber, hätte ich mich im Vorfeld raten müssen, hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, na, Film Noir ist jetzt selten so, dass mich das voll mitnimmt.
Findest du nicht immer geil, ja.
Nee, eben. Ja, umso schöner. Out of the Past, auf jeden Fall einer der besten, wenn du mich fragst. So im Noir-Genre.
Ja, der ist geil. Definitiv. Guter Film. Den kann man empfehlen.
Mhm.
Alright. So, dann ist den Dritten, haken wir ab an der Stelle und kommen zu der nächsten Person in der Supporterschaft.
So, wer hat uns diesen Film beschert?
Woodstock ist von Sarah.
Ah, ja.
Wenn ich mich nicht täusche, stammt von ihr auch ein weiterer musikalischer Beitrag, nämlich der Scorsese-Film über The Band. Wie ist der nochmal?
Fuck.
Wie ist der Film? Der Film hieß ja nicht The Band.
Nee, aber er war über The Band, ja.
Es
gibt's doch nicht.
Weißt du auch nicht mehr.
Nee. The Last Waltz.
The Last Waltz, danke, ja. So. Wie, sehr gut, ja. Mensch.
Guck mal, hat einen Moment gedauert.
Ein heller
aber
Tag
hey,
auf jeden Fall.
Ohne googeln und so.
Ohne googeln, Respekt. Ja, The Last Waltz war auch von Sarah. Und sie mag die Ehre offensichtlich musikalisch.
Ja, klingt so.
Und wir sind der Ehre ja auch nicht ganz abgeneigt, weil kam ja öfter mal schon bei Aufnahmen rein, wo ein paar Songs aus der Zeit liefen.
Mhm.
Alles außer Toto. Hat man da bei dir schon gehört?
Ja, die, ach Gott, vergiss es.
Vergiss es.
Ja, und wir haben uns beide den Director's Cut angeguckt. Ist ja, vielleicht das war eine wichtige Info bei dem Ding.
Das war jetzt natürlich freiwillig, weil nach wie vor gilt für die Supporterschaft, die Grenze der zu auftragenden Filme liegt bei 3 Stunden. Weil es gibt vielleicht den einen oder anderen Komiker, die einen so einen 8,5-Stunden-Film auftragen würden. Deswegen haben wir gesagt, 3 Stunden ist die Grenze.
Mhm.
Dass wir uns jetzt den Director's Cut angucken, der zum 20-jährigen Jubiläum, glaube ich, in den 90ern irgendwann rausgekommen ist.
Ich glaube 25.
Oder 25, ja. Es gab ein Jubiläum und dann gab es, da wurde nochmal ein Kino-Release, ein kleiner, geplant von der neuen restaurierten Version mit zugefügten Szenen. Und die geht halt 3 Stunden 45 und die haben wir uns angeguckt.
Ja, ist aber mal 40 Minuten länger, ey.
Ja.
Ja. Und das Ganze war 3-fach Oscar nominiert.
Fast eine Stunde, oder?
Hm? Ne, 3 Stunden 4 ging, glaube ich, die Kinofassung.
2 Stunden 49 steht bei IMDb.
Wirklich? Bei mir nicht. Ich gucke jetzt nach. Was ist da los?
Hier steht 2 Stunden 49, insofern wären es knapp 55 Minuten. Fast eine Stunde länger, aber.
Aha.
Auf jeden Fall geht ja länger.
Ja. Aber auch hier müssen wir erstmal raten.
Ja.
Ja, bei mir steht 3 Stunden 4. Witzig. Aber ich habe eben auch die englischen Spracheinstellungen.
Ne? Okay. Seltsam.
Witzig. Dann ist der für Deutschland nochmal gekürzt worden?
Vielleicht, ja. Aber ich spreche kein Englisch. Deswegen ist bei mir die deutsche Einstellung.
Crazy. Ja, abgefahren.
Ja, dann fange ich jetzt mal an.
Ja, hau raus.
Ich habe mir für dich hier einen 9 eingetragen.
Mhm. Witzig, weil ich mir für dich auch, ich kann es kurz machen. Weil natürlich die ganze Zeit überlegt, ey, ist das eine 10? Ne, weil so nach dem Motto, what's not to love und so.
Mhm.
Aber dachte dann, wahrscheinlich hast du aufgrund der Lauflänge da einen Punkt abgezogen. Das war so meine Rechnung.
Wahrscheinlich, sagt er.
Ja.
Können wir mal sehen.
Ja, so, was hast du für einen Bezug zu Woodstock bisher?
Also,
außer, dass du die Leute, die aufgetreten sind, gut fandest, musikalisch.
Tatsächlich so ziemlich fast alle, die ich gut fand und hab nicht nur ein Sweet Spot für das Kino der 70er Jahre, sondern ich habe definitiv auch einen Sweet Spot für die Musik der 60er und 70er Jahre.
Mhm.
Also insofern ist das eine Ära und fühlte mich da öfter mal als alte Seele, weil ich, als ich relativ jung war, weißt du noch, irgendwie mit 18 Jahren, habe ich halt die Doors geliebt und so Bands aus der damaligen Zeit und habe damals irgendwie Paint the Black von den Stones gehört und dachte, Alter, was ist das für ein geiler Song und so. Und wenn diese Songs irgendwie auch so untermalt worden sind in bestimmten Filmszenen, habe ich die noch mehr zu schätzen gewusst. Dann dachte ich so, Alter, okay, jetzt ist der Song irgendwie noch geiler geworden. Mhm. Und da gab es wenig Schrott, weißt du, wenn du jetzt in die 90er zurückgehst und guckst dir da mal an, wenn es da nicht irgendwie die Grunge-Ära gegeben hätte und Hip-Hop an sich, dann wäre das ein düsteres, weil wenn du dir da so die Charts anguckst, die Top 100, dann denkst du, Alter, was zur Hölle. Mhm. Aber jetzt geh mal ins Jahr 68 und guck dir die Top 100 an und denkst du, ja, ist geile Mucke so, weißt du, musst nicht alles geil finden, aber es ist zumindest handgemachte, geile Musik und da ist eine Menge gutes Zeug bei. Und gerade so die Leute, die bei Woodstock aufgetreten sind, Alter, ich meine...
Ja, was ein Line-Up, ey.
Was ein Line-Up, ey. Ja. Da waren jetzt nicht alle ganz Großen dabei, aber schon einige.
Ja, Bob Dylan hat gezickt, ne, aber der wurde eh auch seinerzeit als schwierig wahrgenommen.
Ja, man darf nicht vergessen, das war ja doch ein... also das Festival gab es vorher noch nicht.
Nee, das war das Erste.
Das war das Erste. Insofern, das war jetzt nicht renommiert in der Hinsicht, dass jetzt alle zusagen, sondern das war schon so ein Ding, wo man gesagt hat, ja, hat man in der Form noch nicht gemacht. Und das war ein paar Leuten zu heikel, dass sie gesagt haben, nee, Alter, wir sind raus. Aber schon doch interessant, wer hier dann am Start war.
Na dann, erzähl mal.
Hast du denn, was mich mal interessieren würde, weil es gibt diese, das ist jetzt die Doku, zu dem letztendlich, wenn man sagen, das ist nicht nur musikhistorisch ein Begriff Woodstock, sondern das ist definitiv allgemein geschichtlich ein Begriff, weil alles, was in Woodstock passiert ist, hat Geschichte geschrieben. Und deswegen will ich das mal so äußern und das so ein bisschen Dokument, aber ich kann definitiv auch den fiktiven Film empfehlen, der heißt Taking Woodstock, ist vor 15 Jahren rausgekommen.
Ich wollte gerade sagen, der ist noch nicht so alt.
Der ist noch nicht so alt, aber falls du den noch nicht gesehen hast oder falls ihr den draußen noch nicht kennt, Alter, das ist ein richtig geiler Film. Und Liev Schreiber in einer seiner ikonischen Rollen, die ich ihn jemals gesehen habe. Mhm. Aber Taking Woodstock ist richtig cool.
Okay.
Weil der zeigt so ein bisschen, worum es hier auch in der Doku geht, nämlich die Entstehungsgeschichte des Festivals, was letztendlich am meisten für Furore gesorgt hat in der Musikgeschichte. Und auch das Geficke und Gehassel um das Festival rum. Weil das fing damals an, dass sie eigentlich schon irgendwie eine Location hatten, wo die das Festival austragen wollten. Dann wurde protestiert von den Einwohnern dort, dass die auf jeden Fall nicht hier irgendwie Leute Musik haben wollten. Und zwar so vehement, dass sie dann raus mussten sich dann eine andere Location suchen. Und es gab noch ein, zwei andere Orte, wo die dann irgendwie auftreten sollten. Letztendlich ist es dann auf so einem Weidefeld von so einem Bauern, hat es dann stattgefunden, ungefähr 70 Kilometer von der ursprünglichen Location, wo es sein sollte.
Ist ein bisschen so ein Wacken-Szenario. Die sind halt einfach auf einem riesen Acker.
Auf jeden Fall. So ein riesiger Acker
in der Wildnis. Das ist in Upstate New York, Bethel heißt der Ort. Mhm. Und ziemlich in der Pampa, ja. Aber die haben ja dann auch nachgewiesenermaßen einiges an Platz gebraucht.
Ja. Ja, die beiden Herren, die das ins Leben gerufen haben, waren so, waren unter anderem auch so Produzenten von diversen Bands und Musikern. Adi Kornfeld heißt der eine und Michael Lang heißt der andere. Und die haben natürlich vorher mit irgendwelchen Investoren bezüglich des Festivals halt zusammengesessen und haben sich dann irgendwie das Geld dafür zusammengesucht, was aber nicht gereicht hat und haben sich dann immer noch verschuldet. Und dann ging es noch weiter, weil als das Festival losging und der Andrang wesentlich höher war, als womit die gerechnet haben, war ganz schnell klar, die Leute kamen von links und rechts, haben die Zäune eingerissen, sind da aufs Gelände gestürmt und da wurde ganz klar, okay, das mit dem Eintritt und Tickets lösen und die Leute, die Feuertickets haben, das können wir schnell mal irgendwie in die Tonne kloppen.
Ja, und dann war es halt umsonst.
Und dann war es, genau, dann war es umsonst.
Gratis.
Dann war es ein Gratis-Konzert mit einem krassen Line-Up, wo jeder reinkommen konnte, der irgendwie Bock drauf hatte und und der Ansturm war krass am Ende und das Ganze ist dann in einem legendären Festival gelandet, was über 3 Tage ging. Insgesamt waren 400.000 Besucher da.
Was?
Was denn?
Hast du den gleichen Film geguckt wie ich?
Wieso? Wie viel waren es denn?
1,5 Millionen.
1,5 Millionen?
Ja. Sagen sie an diversen Stellen.
Also ich habe hier gelesen, dass 400.000 Leute irgendwie geschätzt bei dem Festival waren.
Okay. Ich glaube, das reicht nicht. Also, weil das Ding ist, es ist ja auch ein Thema, dass die Stadt... die angrenzende Stadt, in der das stattfindet, Bethel eben, dass die nur 500.000 Einwohner hat.
Ja.
Und die sind ja ratzfatz komplett überfordert mit den Massen an Menschen, die da kommen und Essen haben wollen und Wasser und sonst was.
Ja, ja, voll.
Das wäre mit 400.000 wahrscheinlich nochmal eher zu managen. Also.
Naja, 400.000 ist schon auch eine Menge, aber das müssten wir mal recherchieren.
Auf jeden Fall, aber Alter, du siehst da ja diesen, es gibt ja so viele Shots, wo du dieses Riesenfeld siehst und es ist voll mit Menschen, Alter. Das hat halt wirklich, das ist so Fanmeile Berlin-Niveau, Alter. Das kriegst du mit 400.000, glaube ich, nicht gefüllt. Aber whatever, also es waren verdammt viele Menschen da.
Es waren verdammt viele Menschen, ja.
Kennst du jemanden, der dort war?
Ich kenne tatsächlich, also außer die Musiker kenne ich niemanden, der dort war. Und also es wird auch immer wieder aufgegriffen, so dass es so ein bisschen so die, dass in der Generation so das meiste an Rebellion ist, dass man irgendwie in Woodstock war. Mhm. Weil ich weiß nicht, ob du SLC Punk schon gesehen hast.
Nee.
Weil der eine Punk hat einen recht spießigen Vater.
Mhm.
Und dieser spießige Vater sagt natürlich, ja, ich verstehe dich voll, Alter, ich war in Woodstock. Mhm. So, weißt du, das ist dann immer so das Synonym von wegen so, ich war auch wild.
Ja.
Und insofern fand ich schon interessant, dass da dieser Satz fällt. Weil es ist natürlich, ja, und wir sehen ja auch, also es ist ganz interessant aufgezogen, weil du könntest gar nicht alle Eindrücke und so viele Bilder, wie hier gedreht worden sind, irgendwie in einem Film unterbringen, beziehungsweise wäre der dann irgendwie 12 Stunden lang. Mhm. Also hat man sich für eine Technik entschieden, die ganz interessant ist. Man hat viele Teile des Films per Splitscreen gelöst.
Ja.
Dass du dann praktisch zwei Momente oder zwei Momentaufnahmen über dieses Splitscreen oder teilweise drei, genau links und rechts oder mittig hast und so. Da siehst du dann irgendwie, wie die Hippies sich halt irgendwie nackt ausziehen und dann baden in dem Gewässer in der Nähe und dann siehst du auf der anderen Seite irgendwie, wie die Musiker sich vorbereiten. Oder so. Das heißt, es sind so zwei verschiedene Momente.
Oder auch sehr oft parallel, also eben montiert, Shot auf Performer und Shot auf Publikum.
Oder Gitarrist oder so. Ja, genau.
Dass du das parallel siehst. Ja, das haben sie halt eben gemacht, um irgendwie auf die Laufzeit zu kommen, die halt vorgegeben war, damit die das überhaupt ins Kino bringen konnten.
Auf alle Fälle.
Insofern hat sich dann Director's Cut natürlich sehr angeboten.
Ja, und dann hat man ganz klassisch, wie es sich für Dokus gehört, natürlich viele, viele Stimmen aus der damaligen Zeit eingefangen. Und da gibt es keine Grenzen. Da hat man teilweise die Sheriffs in der Stadt dort irgendwie interviewt. Dann die ganzen Leute, die da irgendwie mitgearbeitet haben. Es wurden dann irgendwie von der Armee wurden dann Leute rangezogen, die per Helikopter dann auch Essen angebracht haben.
Mhm.
Mediziner wurden dann irgendwie auch hergebracht, die irgendwie Leute zusammengeflickt haben, die sich irgendwie verletzt haben oder irgendwo, keine Ahnung, auf Droge waren, weil ich meine, die Drogen haben dann definitiv kursiert. Und dann natürlich auch...
So witzig, Alter, diese Acid-Ansage die ganze Zeit.
Ja, ja, die Acid-Ansage. Die Ansage sagt, überhaupt war schon cool.
There's bad acid around. It's just badly produced. It's not poisonous. Weil er immer wieder sagt, manche Leute kamen an und sagen, ich wurde vergiftet und so. Nee, ihr wurdet nicht vergiftet. You just took some bad acid.
Ja. Aber die Ansage allgemein war noch geil, weil ich glaube, jeder konnte dann Ansage machen. Da hieß es irgendwie so, ja, ich habe meine Freundin Melanie verloren, kannst du die mal ausrufen? Genau. Da kommen die zu mir auch ans DJ-Pult und denke so, Alter, ich rufe doch jetzt nicht deine Freundin Melanie aus, such die halt so, weißt du?
Ja, Helen, go to the hospital, your father having open heart surgery.
Ja, open heart surgery oder von wegen, oder, du kriegst gerade einen, du bist Vater.
Geh mal zu dem und dem Turm, apparently you're, stimmt, was hat er gesagt? Du wirst Vater, ne?
Ja,
einfach so, ja.
Auf jeden Fall.
Du kriegst ein Kind, ja.
Ist schon ganz cool, die Durchsagen. Aber zwischendurch oder sehr, sehr oft kommen natürlich auch immer wieder die Besucher des Woodstock Festivals zu Wort. Und dann hat man halt das Mikrofon diversen jungen Menschen halt vor die Fresse gehalten, die dann mehr oder weniger verstrahlt da ihre Statements abgeliefert haben.
Ja, aber auf mich wirkten die gar nicht alle verstrahlt.
Nicht alle, nicht alle.
Ich finde es eher krass, wie, also erstmal, wie sich diese Stimmung transportiert, ne, wo du halt wirklich merkst, so jeder, der dort ist, inklusive des Veranstalters oder der Veranstalter, die hier gerade wahrscheinlich Millionen in den Sand gesetzt haben, weil das, wie gesagt, die konnten am gewissen Punkt einfach keine Tickets mehr kontrollieren und damit war es halt plötzlich umsonst.
Du meinst jetzt, wie die sich nicht aus der Ruhe bringen lassen?
Erstmal, wie gechillt die sind, aber wie die halt auch sagen, hey, siehst du, was hier abgeht so? Und dass die sagen, das ist doch wichtiger als die ganze Kohle, die wir damit hätten machen können. Guck mal, was für ein Spirit die Leute hier zusammengebracht hat und was wie die diesen Spirit transportieren. So. Und das überträgt sich schon krass im Film. Einfach so die Mentalität der Leute, die sagen, ey, wenn wir alle miteinander klarkommen würden, wäre die Welt so ein entspannter Ort.
Mhm.
Und dass da auch so viele Menschen hinkommen, ohne einen Cent in der Tasche und 3 Tage durchgefüttert werden und Wasser kriegen und Schlafplätze und weiß nicht was. So. Mhm. Das könntest du wahrscheinlich auch machen, eben wenn du jetzt irgendwie in Wacken strandest und keine Kohle hast, dann findest du auf jeden Fall auch Leute, die dich durchfüttern. Aber das ist hier, also du könntest heutzutage einfach kein Festival machen, wo über 1 Million Menschen sind und es nicht zu irgendwelchen Ausschreitungen kommt und so. Und das war halt so eine friedliche Veranstaltung hier, Alter.
Mhm.
Und das überträgt sich halt voll. Und das finde ich schon krass, was das einfach für wieder mal für ein Zeitzeugnis ist, diese Doku.
Ja, ja, es ist schon alles sehr, sehr friedlich gewesen und lief auch so ab. Also ein paar Sachen wurden tatsächlich unterschlagen in der Doku. Es gab wohl mit Pete Townsend von The Who, gab es eine Rangelei mit einem Typen, der dann irgendwie auf die Bühne gestürmt ist, weißt du, und mit dem hat er sich dann, da ist auch handgreiflich geworden, das kam zum Beispiel in der Doku nicht vor.
Aber ich meine, du hast jetzt keine größeren Ausschreitungen im Sinne von, da hat sich ein Mob gegen den anderen zusammengetan und dann gibt es da Halligalli regelmäßig so.
Es gab ja verschiedene Anläufe, Wurzburg nochmal zu wiederholen, zu verschiedenen Jubiläumstagen. Und das teilweise tatsächlich an gewaltigen Ausschreitungen dann auch gescheitert, so, weißt du, wo man dann gesagt hat, okay, so, ja. Da waren dann Schlägereien, das hat mit dem ursprünglichen Wurzeln.
Aber es muss halt die Zeit gewesen sein, ne? Weil ich finde es schon krass. Also, du siehst ja auch viele der Beteiligten, die hier befragt werden, sagen dann so: Hey, die Kids sind so cool, man, alle sind total friedlich und anständig und so, eben die älteren Menschen auch in dem Ort, die dann befragt werden und keiner beschwert sich über die oder ist irgendwie am Helden. Und voll viele sagen auch, hey, natürlich bringe ich die in Wasser, so, meine anderen Söhne sind in Vietnam, weißt du, so, ich finde es gut, dass die hier auch so eine politische Message reinbringen und all das. Mhm. Ja, umso überraschter war ich dann, weil dieser Typ, der da die Toiletten sauber macht, den sie währenddessen interviewen, der halt auch sagt, so klar mache ich das und so, ich habe einen anderen Sohn eben noch in Vietnam und der andere rennt hier irgendwo rum, dass der die dann verklagt hat hinten raus. Fand ich ein bisschen strange, aber gut.
Fand ich auch strange, ja.
Weil der einen sehr netten Eindruck gemacht hat, aber gut.
Es war natürlich die Zeit des friedlichen Protests und so und die Leute sind ja, wegen Vietnam auf die Straße gegangen. Blumenkinder, aber du hast natürlich auch immer wieder Leute gehabt, so gerade bei den Bewohnern der Stadt, die auch gesagt haben, so ja, der eine Sohn von mir ist jetzt gerade bei Woodstock beim Konzert, so weißt du, der andere ist in Vietnam und fliegt dann Hubschrauber. Insofern es ist definitiv die Kriegszeit gewesen und da war ja Woodstock auch ein Statement.
Ja, aber hallo. Und die Mentalität der Leute, also da ist natürlich auch in den Generationen danach, ne, es wurde natürlich versucht weiterzugeben und das hat dann mal mehr, mal weniger gut geklappt, weil ich kenne tatsächlich jemanden, der in Woodstock war.
Krass.
Ja. Und ich habe die Person auch vorhin nochmal angerufen, um zu rekonstruieren, wie das genau war oder den Versuch zu unternehmen, das zu rekonstruieren, ist ja schon ein paar Tage her. Die Person ist meine Mutter.
Oh.
Und die war in den USA 69 tatsächlich nur für ein paar Monate so Au-pair. Ne? Und das in Poughkeepsie. Das ist keine anderthalb Stunden weg von dem Ort, wo das hier stattgefunden hat. Und ich wollte halt fragen, wie das war, weil ich eben wusste, so die war, als Woodstock passierte, war die in den USA. Und dann habe ich eben mal geguckt, gesehen, dass das gar nicht weit weg ist, weil ich halt den Ort von Woodstock nicht so auf dem Schirm hatte. Und dann dachte ich so, Alter, warum ist denn die da nicht hingefahren? Und dann habe ich die eben vorhin angerufen und meine so, sag mal, was geht denn ab? Warum bist du da nicht hin? Die so, ja klar, ich war ja dort. Ich so, was?
Wie jetzt? Du wusstest gar nicht, dass deine Mutter in Woodstock war.
Ich so, warum zur Hölle weiß ich das nicht? Und die so, naja, war nicht so einfach, weil wir hatten keine Tickets und dann haben die uns nicht reingelassen und so. Und ich so, wann warst du denn dort? Weil nach allem, was ich jetzt gesehen habe, war das recht schnell nicht mehr der Fall, so mit Tickets kontrollieren und so. Und die so, nee, doch, wir sind auf das Gelände selbst so nicht raufgekommen, weil wir eben keine Tickets hatten. Weil die war damit, ist dann mit einem Freund hingefahren vom Poughkeepsie, der hat die dann abgeholt und dann sind die da hingeeiert. Und dann meinte sie, aber wir sind halt trotzdem da abgehangen, weil eben du hast halt aus jeder Entfernung hast du das Festival gehört. Ne? Und da waren so viele Menschen, dass sich das natürlich dann sehr erweitert hat. Also
irgendwann waren die Straßen so verstopft, dass die Leute gar nicht mehr da hingekommen sind. Das eben. Heißt, die sind irgendwann war so ein Stau, dass niemand letztendlich zum eigentlichen Festival gekommen ist, sondern auf der Straße irgendwie stecken geblieben ist. Ja.
Eben, und also deswegen, ich weiß es nicht, kann halt auch sein, dass sie eigentlich schon auf dem Festivalgelände war, aber halt nicht an dem Punkt, wo sie dachte, dass ab da brauchen wir dann unsere Tickets oder so. Wie auch immer, aber die hat mir halt dann schon ein bisschen was erzählt davon, eben so wie sie da so die Leute wahrgenommen hat und wie viele Menschen da waren und so und was das für eine geile Zeit war. Und deswegen, das ist ja auch meine erste Berührung mit Musik, bewusst, waren halt die LPs meiner Mutter. Und das war natürlich Rolling Stones und Jimi Hendrix und Janis Joplin und Co. Und deswegen war das die erste Musik, mit der ich irgendwie... für die ich mich interessiert habe oder die ich halt zwangsläufig gehört habe. Und
geht schlechter, sag ich mal.
Ja, voll, auf jeden Fall. Aber eben, meine Mutter war halt so ein Hippie und sie war in fucking Woodstock, Alter. Fand ich ziemlich cool.
Das ist mega.
Ja.
Ja, das ist krass. Ja, aber es ist schon, also so dieses Abwertende von wegen so, ja, bist du ein Hippie oder was so. Also
ich meine, besser kann es nicht laufen, ey.
Nee, aber ein paar Klischees erfüllen sich ja schon so, weißt du, dieses so von wegen so, Alter, Klamotten sind Erfindung der Zivilisation und so, wir brauchen keine Klamotten, wir sind doch ohne Klamotten geboren, so, weißt du, was soll das und so. Und dann so dieses von wegen so, wir laufen jetzt einfach mal nackt von A nach B, so, was, wozu, warum nicht? Und so dieses von wegen, wir nehmen jetzt LSD und rauchen Marihuana, ist ja jetzt nicht nur ein Klischee, sondern die waren ja schon alle so auf der Schiene drauf.
Auf jeden, da sind auch ein paar Leute, sind da hart am Trippen, also vor allem die auf der Bühne, Alter.
Ja, ja,
also ich meine, jetzt habe ich ja endlich mal die Joe Cocker-Performance in voller Länge gesehen. Meine Fresse, Alter, auf welchen Planeten war der denn gleichzeitig, ey? Also wirklich krass so. Und ich meine, auch Janis Joplin, so siehst du ja wirklich bei vielen Leuten, dass die schon gut unterwegs sind. Aber ey, also wie schafft es denn Joe Cocker, da so perfekt zu performen? Also auch wirklich, was für ein guter Sänger, Alter.
Ja,
weil du hörst ja bei den Background-Leuten schon auch, die haben nicht diese Monitore gehabt, wie du sie heute hast und so, ne? Da wurde halt einfach gesungen. Und bei den Background-Leuten hörst du das so. Da ist halt auch hier und da mal ein schiefer Ton dabei. Mhm. Aber Alter, Joe Cocker in dem Stil, wie der singt, so, der hat jeden Ton getroffen, was geht, ne?
Ja, im Gegensatz zu ihm gibt es tatsächlich einige von den ganz großen Bands, die auch im Nachhinein sagen, selbst im Director's Cut, wo du ja noch mehr von den Auftritten siehst, dass es nicht die Glanzstunde von ihm waren, dass es nicht die besten Auftritte waren. Also viele waren auch unzufrieden. Teilweise waren es Lizenzprobleme, warum bestimmte Sachen nicht gezeigt worden sind. Ich meine, White Rabbit von Jefferson Airplane ist ein großer Song, Alter. Mhm. Der taucht in der Doku gar nicht auf und die Band auch überhaupt nicht. Und Janis Joplin, ja, da brach die Stimme.
Doch, Jefferson Airplane taucht kurz auf.
Waren die kurz zu sehen?
Also zumindest werden sie auch im Credit genannt, sonst wäre es ja komisch, oder?
Okay. Also nicht als Musikperformance auf jeden Fall. Da waren die nicht zu sehen.
Sicher?
Ja, ja. CCR und so waren das, aber Jefferson Airplane, glaube ich, haben nicht performt. Also es fehlen definitiv ein paar von den Auftritten, ein paar von den Bands. Mhm. Und es war nicht die Glanzstunde. Gerade Janis Joplin, da brach ja die Stimme und dann hat sie den Text vergessen und so. Da denkst du schon so, okay, die hat wahrscheinlich ein paar Konzerte, wo sie besser performt hat als
auf
hier.
Auf jeden Fall.
Aber dann gibt es andere, Alter. Dieser Auftritt von Carlos Santana, Alter, und seiner Band, wo ich dachte, sie Junge, Alter.
Ja.
Wo die Soul Sacrifice bringen und das ganze Publikum rast aus. Es ist völlig, völlig psychedelisch, wo das dann völlig psychedelisch wird und er geht voll ab mit seiner Gitarre.
Ey, unglaublich, was der mit der Gitarre macht. Also auch Jimi Hendrix, der übertreibt natürlich maßlos so.
Ja, aber der Jimi Hendrix
macht er den Marty McFly stellenweise.
Ja, und ja,
auch
das dachte, war krass.
Brauche ich den Shot aufs Publikum, wo alle Fragen gucken, was hier gerade passiert.
Ja, aber wie gut der ist, dass der die amerikanische Hymne so Hymne verfremdet, Alter. Und dann geht die über in Purple Haze.
Ja, Mann.
Alter, Gänsehaut.
Ja.
Also insofern, was die Auftritte hier angeht. Und ich habe auch ein paar Bands für mich entdeckt, die ich vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte. 10 Years After.
Echt? Kennst du den?
Ich kannte sie schon.
Okay.
Aber als ich die hier gesehen habe,
haben ja den Track gemacht, der für Lion King gesampelt wurde von Nine.
Ah, okay.
Das ist ja, das ist, meine ich, ein 10 Years After Track.
Ja, ja, kannst du recht haben, ja. Diese langsame Passage, ja, ja. Kannst du recht haben. Und gerade so hier Bands wie Kenneth Heath zum Beispiel, natürlich kenne ich hier On the Road Again und so, weißt du, die großen Hits von denen. Aber dass sie hier auch in die Richtung gehen und dass sie teilweise Mucke gemacht haben, Alter, wo ich denke, so, okay, das ist schon mehr als On the Road Again. Und habe ein paar Bands für mich entdeckt, wo ich gesagt habe, richtig geil. Und viele von denen kannte ich natürlich schon. Richie Havens, den Auftritt mochte ich auch, der improvisiert war, weil er eingesprungen ist irgendwie für eine Band, die da nicht gekommen ist. Und dann saß er mit seiner Akustikgitarre da und hat dann performt.
Das war dieser ganz junge Typ, ne?
Ja, der
Alter, auch krass, wo ich dachte, was hat er denn für einen eigenen Style zu singen? Also haben sich wahrscheinlich in der Form auch alles, genau das bei Bob Dylan gedacht, aber bei ihm dachte ich schon auch, Alter, crazy. So.
Voll. Und das waren da primär Covers, die er gebracht hat, weil er nicht so viel eigenen Stoff hatte und dann also Beatles-Cover gebracht hat mit seiner Akustikgitarre und so. Das war schon gut. Ja, The Who natürlich, die waren schon groß zu der damaligen Zeit. Aber ist schon interessant, wenn du so die, ich meine jetzt auch wieder ohne Gewehr, weil das ist alles jetzt Wikipedia. Aber ich habe mal von den 3 Tagen und von den Auftritten habe ich mir mal so die Gagen angeguckt, die damals gekriegt haben. Und es ist ja dann aufsteigend gewesen so von der Prominenz. Aber da sind einige Bands, die haben halt so 375 US-Dollar bekommen.
Ja, ist so hart, ne?
Ja. Aber dann jetzt auch nicht viel mehr. Santana zum Beispiel 2500 war seine Gage.
Mhm.
Kenneth Heath 6500. Und dann haben wir so Leute wie CCR, also Creedence Clearwater Revival, die waren dann schon bei 10.000.
Oh wow.
Oder The Who 11.200, das waren dann schon die, die Headliner.
Wie hart, ne? Wenn dann andere so einen kleinen 3-stelligen Betrag bekommen und die anderen 5-stelligen.
Ja, was ein Schau. Also Jimi Hendrix war dann, der hat das Konzert dann abgerundet. Das war sein letzter Auftritt. Da waren auch nur noch irgendwie 35.000 Leute irgendwie zugegen.
Mhm.
Als er aufgetreten ist. Der hat 18.000 bekommen. Also,
okay, wow.
Das war, seine Auftrittszeit war um 9 Uhr morgens bis 11.10 Uhr war dieser legendäre Auftritt.
Okay, wow.
Da waren schon alle im Koma oder schon zu Hause. Um 9 Uhr ist der aufgetreten. Stell dir das mal vor.
Das ist ja crazy.
Ja.
Und dann der die höchste Gage kriegt. Also der quasi der Headliner bekommen. Ist dann 9 Uhr morgens. Ey.
Wilde Zeit für den Headliner.
Ja.
Überleg mal, Joe Cocker, legendärer Auftritt, 1.375 US-Dollar.
Ja. Unglaublich. Einfach aber da war der noch nicht so large, ne?
Der war nicht so large, ne? Ja. 16.000 weniger als Jimi Hendrix und Co. Sogar Blood, Sweat and Tears, die heute kaum noch jemand kennt, haben irgendwie 15.000 bekommen. Also die waren damals groß.
Das war auch ein geiler Auftritt, ey.
Ja, der war gut. Aber da waren noch ein paar hier, diese komische wilde Band, die dann so diesen seltsamen 60-Song irgendwie at the Hop oder so nochmal gesungen haben. Irgendwie
ja.
Mit so einem Remake. Da
Stimmt, da also das okay, sowieso, das, was diese Swinging-Sachen, das war jetzt auch nicht so meins.
Nee.
Übrigens, I'd Love to Change the World heißt der Track von 10 Years After.
Ah.
Den musst du dir mal anhören.
Das ist
ziemlich sicher, dass was für Lion King gesampelt
wurde. Ja, ich glaube auch, dass im Kontext der Samples und der Originale, die ich mir immer reingehört habe, da waren auch wilde Sachen dabei. Auch dieser, wo Put Your Hands Where I Can See von Busta Rhymes gesampelt worden ist. Der Song ist ja auch voll der Hippie-Song. Da ist ja nur ein ganz kurzer Part, wo dieses dum.
Genau, und dann kommen gleich irgendwelche indischen Instrumente.
Genau, dann kommen irgendwelche indischen Instrumente und so, wo du denkst, Alter, okay, das ist so ein 60er Jahre.
Ja,
es ist
so ein kleiner Break und dann kommt diese Bassline. Ja.
60er Jahre Woodstock-Song, wo du auch denkst, das Original ist nicht fett, sondern ist einfach Strangers Lied, wo die halt eine geile Stelle rausgenommen haben.
Ja, vor allem so viele Songs aus der Zeit machen halt so, sind so weit weg von so einem klassischen Aufbau, dass du irgendwie die und die Anzahl an Takten hast, dann kommt ein Refrain und dann nächste Strophe und so, sondern nehmen halt so einen Verlauf, wo du denkst, so alle, ja, okay, der Song ist schon so trippy, ey, kein Wunder.
Gerade in den 60ern und 70ern, ja, definitiv.
Ja.
Also, waren schon coole Auftritte, wobei man sagen muss, also wenn du jetzt so ein, jetzt haben wir The Last Waltz als Beispiel, weißt du, den Scorsese halt von der ersten Minute bis letzten Minute halt inszeniert hat, hier muss ich sagen, ist die Inszenierung teilweise auch ein bisschen wild, weil die während des Auftritts halt irgendwie auch mal 30 Sekunden irgendwie die Füße zeigen irgendwie von dem Gitarristen oder so, wo du denkst, Alter, okay. Also ist jetzt nicht so Hochglanz-Konzertfilm, weißt du, wie du so teilweise gewohnt bist.
Nee, wie aber es auch, passt ein bisschen weil die rein, Art, wie es gefilmt wurde, ist ja auch voll Guerilla. Also ich meine, du siehst dann ja auch so, ich meine, plötzlich kommt einfach so ein fucking Sturm an, Alter, wo ich auch Alter, sofort dachte, krass. Der Turm steht aber schon gut befestigt, weil das, was da ankommt, sieht so aus, als würde es den halt umschmeißen.
Wäre cool, wenn ihr da runterkommt von den Türmen.
Ja, genau,
weil
so, hey, bitte, geh mal runter von den Türmen. Ja, vielleicht auch nicht direkt runterstehen. Ja, hey, komm, nehmt alle anderen.
Ja.
Grab your neighbor.
Grab your neighbor, ja, immer so dies, ja.
Also ich finde schon, so die Mentalität, die transportiert haben, ist so geil und ich finde einfach, das ist so krass, was das für ein Zeitzeugnis ist, wie du halt mitkriegst, das in dieser Zeit war und das ist ja im Endeffekt das, was ein Doku hinkriegen muss, dass du ein super gutes Gespür dafür bekommst, was da passiert ist.
Ja, Mann. Und als Zeitzeugnis ist das definitiv ein Meilenstein, kann ich anders sagen.
Eben.
Und ja, und wenn wir so Filme wie Summer of Soul hieß er, glaube ich, wenn wir dem die volle 10 geben, dann muss Woodstock natürlich auch eine 10 kriegen von mir.
Das siehst du auch so, wie lustig, Alter. Haben wir wieder beides das gleiche Ding gemacht, ey.
Beides gleiche gemacht, aber trotzdem das Falsche gedacht.
Witzig.
Ja, ist ein Klassiker.
Ja, weil ich habe auch erst noch gedacht, so eben, so, weil ich sehe das genauso wie du, da gab es auf jeden Fall Passagen, wo ich dachte, ist jetzt nicht meine Mucke und ist damit unnötig lang, ne? Aber
voll drauf geschissen,
weil es halt immer wieder Momente gibt, wo du denkst, Alter, wie krass muss das gewesen sein, dort zu sein, Alter.
Voll, oder?
Und dann erzählt mir meine Mutter vorhin noch so, ey, das war so geil dort und das war so eine geile Zeit und die Leute und die Stimmung.
Und auch, dass das so ein einmaliges Ding geblieben ist, weißt du? Entweder du warst auf Woodstock oder du wirst halt verpasst damals, weißt du? Aber es hat sich halt gehalten.
Tja.
Wahnsinn.
So, und wir sind die Kinder dieser Generation.
Wir sind die
auch schon wieder alt, Alter.
Ja, das stimmt.
Tja.
Hast du mal gefragt, ob du, dein Vater war nicht bei Woodstock dabei, oder?
Nee, das haut auch nicht hin mit meinem Jahrgang.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht wurdest du da gezeugt.
Nee.
Das nicht.
Nee, da kannten sich meine Eltern noch nicht.
Ja, das stimmt, das haut nicht hin. Ja. Dann wärst du älter als ich. Aber es wäre eine coole Geschichte. Coole Anekdote.
Ich bin in Woodstock entstanden. Ich bin von dem Pärchen, was sie da gefilmt haben, was hinten im Busch verschwindet.
Ja. Meine Story ist, dass meine Mom mich erzählt hat, dass sie mich fast abgetrieben hätte.
Ja, genau.
Ich so, nice. Ja, wir sind gerade in Deutschland gekommen und so frische Gastarbeiter und dann schwanger ist kein gutes Timing von dir gewesen. Meinst du, ja, sorry. Aber dann dachten die, ja, kriegen sie schon irgendwie hin. So dachte ich so, okay, ja gut, da ist die Woodstock-Geschichte schon ein bisschen besser.
Ja.
Fast gäbe es diesen Podcast nicht.
Ja.
Um ein Haar.
Sind wir froh, ist es so gekommen, wie es gekommen ist.
Ja, Mann.
Na dann.
Ja, danke Sarah für dieses Zeitzeugnis.
Achso, wir können vielleicht noch erwähnen, weil wir ja gesagt haben, das Ganze war finanziell ein ziemliches Desaster.
Ja.
Aber hinten raus gab es dann doch noch ein bisschen Kohle, ne? Weil die natürlich mit dem Film und dem Soundtrack, also der Film war auch kein finanzieller Erfolg, aber die konnten halt mit dem Soundtrack zum Film und allem, was da so noch dran hing, Konzerte promoten und so, ging dann doch wieder ein bisschen Kohle rein.
Ja.
Ja.
Es gibt hier halt, auf Wikipedia gibt es eine Aufstellung der Veranstaltungskosten, wie viel die letztendlich ausgegeben haben für die einzelnen Departments und das ist schon interessant, weil die Produktionskosten für 1000 Arbeiter knapp beliefen sich damals auf 800.000. Also jetzt haben die das auch hochgerechnet, 2026 inflationsbereinigt, wie viel das wäre. Das wären heute 6,8 Millionen gewesen, Alter.
Krass.
Unvorhergesehene Ausgaben für Hubschrauber, medizinische Versorgung und Verpflegung 600.000. Dann die Umzugskosten von dem eigentlichen Ort zu der neuen Location 500.000. Da ist Ton- und Bühnenbeleuchtung und das Ganze drumherum da ist mit 200.000 noch ein kleinerer Posten. Ja. Werbung auch 200.000.
Aber die Bühne war ja auch nur so ein Holzbrett.
Ja, ja, voll. Es ist ja recht sporadisch da gewesen alles.
Spartanisch.
Spartanisch, das wollte ich sagen, genau. Und Werbung 200.000, also ist auch nicht viel.
Naja.
Pacht für das Festivalgelände an diesen Bauern ist hier auch aufgelistet mit 50.000. Also 50.000 bekommen, dass er auf seinem Feld da das Konzert austragen durften. Kann man auch mal mitnehmen.
Ja, wobei, ne, also weißt du auch wieder aus Wacken, so, du kannst den Acker danach halt erstmal ein paar Jahre in Ruhe lassen, auf weil da Fall. Geht gar nichts mehr.
Ja, ja, auf jeden Fall. Hm. Dann haben wir so Abschlagszahlung an die radikale Linke, Pachtzahlung, Chartergebühr von der Boeing für die Anreise von so einer Hippie-Kommune und so.
Wie geil.
Also wild, ey. Ist schon echt lustig, ey. Ja, ist eine krasse Story. Und guckt euch mal Taking Woodstock an, also zusätzlich zur Doku. Das ist auf jeden Fall, ja, haben sie nochmal gut umgesetzt.
Okay, so, einen haben wir noch.
Ja, wollen wir Punkte erstmal nennen?
Ach so.
Das haben wir noch nicht gemacht.
Das Rechts haben wir noch gar nicht gemacht.
Mhm.
Weil wir schon aufgelöst haben, war ich schon einen Schritt weiter. Ja, aber der Film, der ist natürlich auch ansonsten recht beliebt bei der Kritik. 8,1 sind es auf IMDb, Metascore ist bei 95 und Letterboxd 4,2.
Ja, aber jetzt hast du, glaube ich, schon in der Support-Episode, wo das war, hast du ja erwähnt, wer hier teilweise noch im Nachspann auftaucht. Das ist vielleicht auch ganz interessant.
Ja, ja, weil nicht nur geschnitten, sondern eben auch als Assistant Director gelistet, Madame Thelma Schoonmaker.
Ja.
Die ist sowieso, wir haben hier 6 Editors gelistet und eben einer davon Thelma Schoonmaker, ein anderer Herr Martin Scorsese, der hier auch geschnitten hat.
Richtig.
Da sind sie, die Hippies.
Ja, die seien hier definitiv auch erwähnt.
Ja.
Und auch Second Unit Regieassistenten, ebenfalls beide.
Mhm.
Also waren maßgeblich auch an diesem Film beteiligt, der Herr, der The Last Waltz auch später gemacht hat. Also Scorsese ist sowieso immer sehr musikaffin gewesen. Shine a Light und so ist ja auch, hat er auch inszeniert, den Stones-Film, die Stones-Konzertfilm.
Und kann er ganz offensichtlich, ne?
Kann er also, gut, ja.
Das ist krass.
Kann er gut,
ja. Witzig, weil man verbindet ja dann noch immer noch primär halt irgendein Mafia-Genre mit ihm.
Ja, dabei ist er Hippie.
Eigentlich ist er Hippie.
Er macht einen guten Spagat zwischen Musik und Film.
Ja.
Alright, so, jetzt haben wir noch einen.
Ach, Taking Woodstock ist von Ang Lee, Alter?
Ach, siehst du, das hatte ich auch nicht mal auf dem Schirm, krass.
Abgefahren. Ja, muss ich mir mal angucken.
Ja, das ist gut.
Okay. Muss man machen.
Habe ich im Kino gesehen.
Mhm.
Aber jetzt zu etwas vollkommen anderen.
Oh ja.
Nämlich Kingpin. Und wir raten erstmal Punkte.
Oh ja. Das war hier mal Next Level schwierig, Alter.
Na dann, die Herausforderung am Ende.
Für dich, ja, also mir hier für dich Punkte auszudenken, Alter, das ist mir wirklich nicht leicht gefallen.
Du rufst ja den Leuten immer auf, mehr Comedies.
Ja.
Ich meine, jetzt hast du ja die Möglichkeit, auch einen Film selbst zu picken. Insofern kannst du dir die Komödien mal rauspicken aus dem Auftragsportfolio in Zukunft.
Mhm.
Aber hier hat einer auf dich gehört und das war Ernie. Insofern, schönen Gruß.
Ja, liebe Grüße.
Von ihm kam Kingpin.
Mhm.
2 Trottel auf der Bowlingbahn.
Das ist der deutsche Titel.
Das ist der deutsche Untertitel. Immer wieder geil, Alter. Der richtige Thomas Gottschalk-Filmtitel, Alter, noch als Untertitel.
Ja, wirklich. Ja. So, ich hau jetzt mal einen Ballsy-Tipp raus, weil wir hatten es ja neulich von Ferrelli und was sie heute so machen oder primär Peter Ferrelli und wie du dazu stehst und wie du zu den Filmen stehst, die so in ihren Anfängen gemacht haben.
Mhm.
Und es würde mich schwer wundern, wenn der zu denen gehört, die du immer geil fandest. Weil du hast auf jeden Fall Something About Mary und Dumm und Dümmer und sowas erwähnt. Aber irgendwie habe ich so ein Gefühl, dass du das gar nicht gut findest.
Oha.
Ja, deswegen sage ich 4,5.
Okay. Jetzt habe ich natürlich den leichten Vorteil, dass ich weiß, dass du den schon mehrfach gesehen hast.
Mhm.
Gerade in der damaligen Zeit.
Achso, das war jetzt aber keine Erstsichtung für dich.
Oder? Nee, das war keine Erstsichtung. Okay. Ich kannte den schon. Und das ist ja schon mal ein Statement. Jetzt ist das aber schon eine ganze Weile her, dass du die letzte Sichtung hattest.
Auf jeden
oder?
Fall, ja.
Ja, insofern kann sich da auch ein bisschen was getan haben. Also sage ich mal eine 8.
Ja, ich habe den früher schon echt oft gesehen.
Ja. Ich wäre jetzt wahrscheinlich auch nicht dabei, dass du sagen würdest, das ist jetzt für dich wahrscheinlich der beste Ferrelli-Film.
Nee, auf gar keinen Fall.
Das ist jetzt eine klare 10, da würde ich den jetzt nicht eingliedern.
Ja.
Aber dass du den mochtest damals, das steht außer Frage.
Mhm.
Ja, dann löse ich später auf, würde ich sagen.
Okay.
Aber du kannst erstmal erzählen, worum es hier geht
ja.
bei Kingpin. Du bist ja der Ferrelli-Experte, hast ja neulich auch den aktuell gehabt von...
Ja, Balls von, Up und jetzt Kingpin. Ja, hat nichts mit dem Marvel-Universum zu tun, sondern geht tatsächlich um Bowling.
Ja.
Deswegen ja auch die zwei Trottel... Nee,
kleine Comic-Referenz. Zwei Trottel auf der Bowlingbahn.
Zwei Trottel auf der Bowlingbahn, ja. Oder eben die Tagline auf Englisch, a comedy right up your alley. Ha!
Kleines Wortspielchen.
Weil eben Bowling, ja, Roy Munson ist unsere Hauptfigur zu Beginn des Films.
Mensch, Bowling in den 90ern war aber schon groß hier mit Lebowski und so, ja, oder? War schon ein Ding.
Ja. Und Roy Munson sehen wir zu Beginn eben noch als kleinen Jungen, wie er von seinem Vater von klein auf trainiert wird, der beste Bowler der Welt zu werden. Ja, als Teenager gelingt ihm das dann auch, oder zumindest macht er sich da auf einen guten Weg in die richtige Richtung, weil er gewinnt in Iowa das State Amateur Championship. Ist dann also ein Iowa Champion und dann lernt er Ernie McCracken kennen. Der nimmt sich da dem jungen Roy an und ja, will mit dem so durch die Gegend ziehen und hat dann eben auch so ein paar Tricks auf Lager, wo sie im Endeffekt den Hustler machen. So, die geben halt vor, nicht gut im Bowling zu sein und erzählen irgendwie eine Geschichte, dass sie irgendwelche Bücher verkaufen und auf der Durchreise sind, um so halt die örtlichen Hotshots abzuzocken.
Der alte Hustler-Trick. Mache ich auch gerne mit Pokern mal.
Ah ja?
Wenn mich die Leute nicht kennen.
Ja, du fragst dann immer so, was ist nochmal ein Full House? Wie mache ich
nee,
das?
Nee, nicht so billig, Alter. Das so. Finde ich richtig bescheuert. Aber okay. Irgendeine hat so beschissen spielen, dass sie denken, okay, der hat überhaupt keine Ahnung. Oder ist voll der Fisch.
Du Fuchs. Und ja, kann böse ausgehen, ne? Wenn du Kingpin gesehen hast, weißt du das.
Ja, weiß ich.
Das ist nicht cool.
Fand ich vorher noch nicht.
Ja, weil, weil er legt sich da eben mit dem örtlichen Pfarrer an und der hat seltsamerweise so ein paar Mafia-Jungs um ihn rum und als die Nummer dann auffliegt, dass die eben beschissen haben, macht sich Ernie McCracken aus dem Staub und lässt den jungen Roy da stehen und die packen kurzerhand Roy und stecken ihn mit seinem Arm in diese Maschine, wo die Bowlingkugeln zurückgeschoben werden. Und schrotten damit seine wertvolle Bowlinghand. So, und da gibt es einen Zeitsprung ins Jetzt und wir sehen, Roy Munson ist total runtergekommen, hat kaum noch Haare auf dem Kopf, hat eine Gummihand, weil da halt sonst nur ein Haken ist, mit dem er dann auch gleich mal den Wecker kaputt macht, weil er versucht, den auszumachen. Ja, und jetzt ist er halt ziemlich unten angekommen und versucht sich so ein bisschen mit schlechten Jobs über Wasser zu halten. Wir erfahren auch, dass er halt in der Butze lebt, wo er schon längst die Miete überfällig ist, obwohl das üble Drecksloch ist und seine Vermieterin ihn halt immer blöd anmacht. Ja, und dann trifft er eines Tages aber auf einen Typen, der ist Amish und bowlt in seiner Freizeit, darf aber bei ihm zu Hause natürlich niemand wissen, weil das ja irgendwie eine sehr weltliche Sache ist und nur Spaß macht und ansonsten nichts bringt. Ja, und der heißt Ishmael und Ishmael hat ein großes Talent zum Bowling, das hört tatsächlich Roy schon, anhand dessen wieder die Pins umfallen und will sieht da seine Chance, den so zu trainieren, dass der Bowling-Champ wird und er damit Kohle bekommt, um seine Miete zu bezahlen. Und Ishmael hat da selber nach anfänglichen Überredungskünsten von Roy dann doch auch Bock drauf, weil bei denen halt in der Amish-Gemeinde auch irgendwie einiges schief läuft, sodass er auch eine Motivation hat, jetzt Geld an den Start zu bringen. Und so machen die sich dann auf, ein großes Bowling-Turnier zu spielen.
Ja.
Das mal grob die Handlung. Und das ist mit dem üblichen Ferrelli-Humor versehen, wobei hier halt noch PG-13, aber trotzdem gibt es natürlich so ein bisschen die übliche Palette an Witzen.
Die ein bisschen unter der Gürtellinie landen.
Ja, immer wieder mal, ne? Ja.
Bei seinen Comedies, also ist jetzt nicht so für Freunde von anspruchsvollen Wortwitz à la Loriot.
Ja.
Die sind hier vielleicht falsch aufgehoben.
Ja. So, und Roy Munson wird natürlich legendär gespielt von Woody Harrelson. Ishmael eigentlich nicht weniger legendär von Randy Quaid.
Ja.
Und dann kommt noch, natürlich muss da noch eine Dame an die Seite gerückt werden, die wir auch auf dem Poster sehen oder primär ihre Beine. Das ist Vanessa Angel. Und
der Name ist Programm.
Ja. Und Ernie McCracken wird schon auch sehr legendär von Bill Murray gespielt.
Ja. Eine seiner weiteren Paraderollen, die er so oft macht, einfach dieser arrogante Arschloch, weißt du?
Selbstverliebte Typen kann
selbstverliebt
der richtig gut
ohne Ende, also schon seit Ghostbusters-Zeiten ist er darauf abonniert, diese Art von Charaktere zu spielen, ist er hier natürlich auch.
Ja.
Immer opportunistisch unterwegs.
Ja, Alter, was ein Wichser auch, ne? Und diese Haare, Alter, diese Kostüme, das ist schon auch, also...
Aber so von sich überzeugt, Alter.
Ja. Naja. Chris Elliott spielt auch noch eine kleine Rolle, den kennt man auf jeden Fall auch. Und Lynn Shay, die Dame, die hier die Vermieterin spielt, das ist schon auch krass, ne? Also die ist ja auch im Horrorgenre, hat die richtig viel gemacht, Alter. Die hat 222 Credits. Die sind in dieser Insidious-Reihe, hat die irgendwie eine feste Rolle.
Ja gut, die hat ja auch einen Jumpscare.
Ja, ja.
Obwohl es jetzt kein Horrorfilm ist.
Ja, aber definitiv ist das ein Jumpscare. Und ich finde es nur so lustig, weil die hat halt bei Stella Adler und Uta Hagen gelernt und so, einfach die größten Schauspieltrainerinnen. Und dann sowas. Aber ich meine, sie spielt es ja geil, aber es ist halt schon auch Commitment zu einer Menge Schrott.
Ja, das stimmt.
Ja.
Aber ist natürlich eine legendäre, ist natürlich mitunter eine legendäre Rolle hier, die Vermieterin von Woody Harrelson.
Mhm.
Die sagt so, ja, wenn du die Miete nicht bezahlen kannst, müssen wir uns was anderes überlegen.
Ist schon auch eigentlich so ein typischer Adam Sandler-Moment, finde ich.
Ja, also,
weil das
aber
auch bei Happy Gilmore.
Ja, das stimmt schon. Aber auch Ferrelli natürlich. Gut, wobei Adam Sandler-Filme auch oft von den Ferrellis hätten inszeniert werden können.
Das stimmt wohl, ja. Geht schon in eine ähnliche Richtung.
Ich glaube nicht, nee.
Aber ich meine, die haben 94 natürlich einen ordentlichen Hit gehabt mit Dumm und Dümmer.
Mhm.
Und dann kam 96 dieser hier und der war dann finanziell halt schon eher schlecht, weil der hat 27 Millionen gekostet und im Kino gerade mal 25 eingespielt und war damit natürlich ein Flop.
Ja, lief nicht so gut. Und aber in den Bibliotheken hat er dann so ein bisschen seine Tour
gemacht. Genau, ja. Ja, die Ferrellis haben das ein bisschen auf die Olympiade geschoben, die 96 stattfand. Mhm. Weiß ich nicht. Aber hat wohl an den Egos gekratzt und ja, auf Video wurde es dann zum Hit. Und hast du das Ding gelesen mit Michael Richards?
Ja.
Dass die sich mit ihm getroffen haben, um eben über eine potenzielle Rolle in dem Film zu sprechen.
Und wie der sich dann aus der Affäre gezogen hat.
Der sich dann einfach mal kurz so zwischendurch, ja, I have to see a man about a horse, verlässt den
ich
Raum.
Ich weiß, dass du sagst. Geil. Ich hab nur darauf
und gemacht. Kommt nicht wieder nach einer halben Stunde, Alter. So geil, ey. Ist er da einfach im Klo aus dem Fenster gestiegen, ey. Was ist das denn? Das ist so wie im schlechten Film.
Ja, die haben wohl die Klotür dann eingetreten, weil die dachten, da wäre irgendwas passiert und ein offenes Fenster ist abgehauen.
Ja, klar.
Deswegen immer Büro im dritten Stock haben.
Nur deswegen, genau.
Dass die Leute nicht abhauen können.
Ja. Und ich finde es lustig, dass in den Trailer-Effects stand, dass Nicolas Cage Roy Munson abgelehnt hat. Also, dass sie knallhart ihn dafür angefragt hatten.
Das wäre natürlich auch eine harte Besetzung, ja.
Das wäre schon auch wahrscheinlich legendär geworden. Mhm. Genauso wie Jim Carrey als Ernie McCracken. Das hätte der bestimmt auch gekillt, das Ding.
Ja, ist lustig. Ich hatte zwei Filme, wo Jim Carrey eigentlich vorgesehen war. Den anderen, den bringe ich in der Supporter-Episode. Aber als ich bei Kingpin gelesen habe, dachte ich, ach, noch so eine.
Mhm.
Der war natürlich, der war huge in den 90ern und alles, was damals gedreht worden ist, Comedy-mäßig, hat man sich gefragt, kriegen wir nicht Jim Carrey dafür?
Ja. Und das war ja auch kein kleiner Film. Also ich mit einem Budget von 27 Millionen, 96 war das jetzt nicht nichts.
Ja, ja, auf jeden Fall.
So, aber jetzt natürlich die alles entscheidende Frage, wie hast du das gefunden?
Ja, gut.
Wirklich?
Ja, klar, ich liebe Kingpin.
Das ist mir neu.
Das ist echt eine Comedy, die ich sehr gerne mag und die ich zu Hause tatsächlich in meinem Regal zu stehen habe. Insofern.
Ja, das muss ja nichts heißen.
Naja, gut, in dem Fall habe ich den schon vorher gesehen, bevor ich mir gekauft habe. Und ich bin jetzt auch so bei dem, was ich vorhin gesagt habe, ist jetzt nicht mein Lieblings-Ferrelli. Der ist nicht auf einer Stufe von Dumm und Dümmer und Verrückt nach Mary, um jetzt mal die ganz großen Vorbilder zu nennen.
Ja.
Und ich finde auch ein paar Sachen, die er gemacht hat, hat scheiße, gerade so in den 2000ern. Die sind schwer verliebt und unzertrennlich und wie die alle hießen. Nicht so mein Fall.
Mhm, das hast du gesagt, ja.
Aber die 90er Ferrelli-Sachen inklusive Kingpin finde ich super, diesen Trip und auch die Freundschaft, die so ein bisschen zwischen Roy und Ishmael entsteht. Und das ist natürlich von der Comedy auch komplett drüber und bescheuert, aber irgendwie auch witzig. Und dann taucht ja noch ein bestimmter Musiker auf, irgendwie als sogenannter Antagonist, wo ja auch auch Vanessa Angel dann irgendwie auch herkommt aus dieser Ecke und das fand ich schon auch sehr witzig. Also so ein paar Besetzungs-Coups, die es hier gibt, finde ich schon auch interessant. Insofern ist es ein cooler Film. Eine gute Komödie.
Abgefahren, okay.
Und die hat auch irgendwie Herz, was soll ich dir sagen? Also es ist auch irgendwie, es ist einerseits so eine Loser-Ballade, aber irgendwie merkt man den Farrellys auch an, die mögen auch irgendwie diese abgedrehten Charaktere, die hier reinschreiben und...
Ja, ich...
Weiß nicht.
Siehst du, genau damit habe ich mich so ein bisschen schwer getan, weil ich finde...
Findest du nicht, dass der Herz hat?
Nee. Im Gegenteil, ich finde, hier gibt es halt wahnsinnig viele Rollen, die sind so klar einfach nur als einzige Punchline konzipiert und also auch wenn ich natürlich jetzt keine wahnsinnig dreidimensionalen Charaktere erwarte in so einem Film, finde ich es eben bei manchen Figuren echt schade und allen voran halt Roy Munson, der irgendwie so als potenzieller Held eingeführt wird und dann natürlich diesen harten Fall erlebt. Und ich finde aber eben so, wie sie es inszeniert haben und auch wie Woody Harrelson ihn spielt, ist er halt ab dem Moment, wo er die Gummihand hat, ist er halt ein Lutscher. Und weißt du, so Happy Gilmore ist beispielsweise auch übelst abgestürzt, nachdem das mit seiner Hockey-Karriere nichts wurde und so weiter. Und trotzdem ist der aber noch irgendwie selbstbestimmt und nicht nur jetzt ein komplettes Opfer seiner Umstände, sondern
ja,
so ein bisschen mehr selbst gemacht. Und irgendwie hier, weiß
er
ich
versinkt
nicht.
Ja ein bisschen in Selbstmitleid und so und ist ja komplett am Boden, aber das soll er doch auch. Also, ne.
Ja, aber er ist dann auch, das bedienen sie den Rest des Films. Und damit ist dann auch das, was sich dann vielleicht am Ende für ihn positiv entwickeln könnte, so an den Haaren herbeigezogen, Alter. An den nicht vorhandenen, dass du dir halt denkst, so, wem wollt ihr denn das erzählen? Also selbst im Rahmen von so einer Komödie ist das eben, das fühlt sich so forciert an oder so mit der Brechstange, dass ich eben nicht das Gefühl habe, dass die Roy Munson selber wirklich mochten.
Okay. Mir ging es anders. Irgendwie, also trotz dieser Niederlagen von ihm und dieses, der ist natürlich völlig am Arsch und ist, bemitleidet sich selbst und ist der absolute Loser und versucht das irgendwie anders zu kompensieren.
Ja, aber das ist ja das Ding, was er dann bescheißt, auch weiter noch Leute und ist halt wirklich nicht integer und so. Und das finde ich, die kommen mit dieser Entwicklung, wenn überhaupt, viel zu spät, als dass das irgendwie noch funktioniert, finde ich. Also
okay, krass, weil es entwickelt sich ja irgendwann in eine bestimmte Richtung. Also er kommt ja dann weg von diesem Arschloch-Image.
Ja, würde ich sagen, aber eben, Films. Das wirkt für mich alles so mit der Brechstange da reingeschrieben.
Okay.
Aber ey, versteh mich nicht falsch. Also ich habe, glaube ich, wahnsinnig viel Nostalgie übrig für den Film. Und ich finde, der ist richtig beschissen gealtert.
Richtig beschissen gealtert?
Ja, Mann. Also weil, ich würde sagen, 80% der Witze, die sind heute halt nicht mehr witzig.
Also ich habe gut gelacht auf jeden Fall. Okay. Echt, ja?
Wow.
Krass.
Ja, weil also zum einen sich eben das über dieses Amish-Ding so lustig machen, dann sitzt da die bärtige Oma, hahaha, ja.
Ja, gut.
Er gibt den Kuss auf die Wange und hat ein paar Haare im Mund, juhu. Das ist, da lacht er.
Okay. Nee, ich lache, weil du mich daran stört.
Der fühlt sich an Familienfeste zurückerinnert. Ich weiß auch nicht, ich habe da kein Herz erkannt.
Okay.
Ich finde, und eben dann auch so die Witze, das Ding mit den Nippeln und so, das ist alles so vorhersehbar und irgendwie billig. Also ich finde, es gibt so ein paar Highlights und das eine ist auf jeden Fall ganz klar, also wie Bill Murray das Ding hier spielt und was der für Spaß damit hat, das
ist schon geil.
Ist schon sehr ansteckend. Und ich meine, ja, Randy Quaid legt natürlich auch vollstes Commitment an Tag. Aber weißt du, auch das, ich meine, die erzählen hier einen erwachsenen Typen, der natürlich in einem sehr geschützten Raum aufgewachsen ist und wie er dann entscheidet, dass ich halt von heute auf morgen, ja okay, ich werfe das alles über Bord und mache jetzt hier YOLO. Und dann gibt es aber trotzdem irgendwie doch noch was ihn hält an der Gemeinde und so und das ist alles irgendwie halt so sehr, wir brauchen jetzt das, wir brauchen jetzt das und damit diese Geschichte so aufgeht.
Ja, aber es ist doch eine derbe Comedy. So.
Ja, also, eben, aber du hast dem Film ja gerade Herz unterstellt und ich finde irgendwie, das kommt nicht rüber.
Ja, ich finde schon, der hat also ich habe da Herz gespürt.
Okay.
Und fand es auch cool, wie Randy Quaid eben in seiner Rolle auch abgeht und sagt so, ja, okay, jetzt habe ich mal die Gelegenheit, Party zu machen und irgendwie in so einer Table Dance Bar rumzuhängen und so. Und fand's, ja klar ist der Humor derbe und ein bisschen überholt und wahrscheinlich nicht mehr zeitgemäß, aber es sind die Farrellys, Alter, die scheißen drauf.
Ich bild mir ein, dass Dumm und Dümmer da sehr viel besser gealtert ist.
Wie lange hast du den denn jetzt nicht gesehen?
Den habe ich auf jeden Fall nach Kingpin nochmal gesehen.
Okay.
Und,
ich bilde mir ein, dass der Humor wahrscheinlich ähnlich sein wird. Ich weiß nicht, ob der groß anders ist. Und wenn man bei Dumm und Dümmer sagt, die Rollen oder die Charaktere am Herz, ich meine, die machen sich auch über zwei komplette Kloppus lustig.
Ja, aber guck mal, die haben sich selbst. So, die unterstützen sich ja gegenseitig ziemlich lange.
Ja.
Und natürlich, das ist ja, braucht es fürs Narrativ, dass dann da irgendwann den Bruch gibt, aber eben, um am Ende halt zu zeigen, die haben sich doch, weißt du, so.
Dann nimm das hier als Prequel von Dumm und Dümmer, ja. Die müssen sich erstmal, sich zusammenraufen, bevor die in dem Hauptfilm mitspielen.
Okay.
Hier dauert es halt eine Weile, bis die den anderen zu schätzen wissen.
Ja. Ja, nee, du, wie gesagt, also ich hatte bei sehr vielen Momenten, die ich dann heute nicht mehr lustig fand, war das trotzdem so ein, ach, guck mal, wie lustig du das damals fandest. Na, also ich hatte so, da war immer so ein Nostalgie-Ding irgendwie mit bei.
Aber doch abgeschmiert, ja?
Ja, aber schon, da hat auf jeden Fall Federn gelassen.
Okay.
Ja.
Nee, bei mir nicht, muss ich zugeben.
Crazy, okay.
Ah, ich habe ihn auch das zweite Mal gesehen erst. Also,
ach so,
war jetzt nicht so einer von denen, die ich jetzt irgendwie 10 Mal damals gesehen habe. Ich habe den irgendwann mal gesehen und fand ihn schon cool.
Mhm.
Hab mir den dann gekauft und jetzt halt aufgrund des Auftrags nochmal neu gesichtet zum zweiten Mal und glaube, habe ihn sogar aufgewertet.
Okay, wow.
Denke ich schon so, ja, der ist cool, Alter. Gerade so bei diesem, bei dieser Durststrecke an Comedies der heutigen Jahre, denke ich so, Alter, ja, dann siehst du eine Comedy von damals und irgendwie werte ich die dann auf, weil ich denke so, ja, Alter, die gibt's nicht mehr, deswegen extra Props.
Ja. Na gut, jetzt haben wir hier auch, ich habe zumindest mir die Extended-Fassung angeguckt, die, glaube ich, irgendwie 4 Minuten länger ist oder so. Das war jetzt auch nicht der Riesengewinn.
Habe ich nicht gesehen.
Hast du, glaube ich, auch nichts verpasst.
Habe ich nichts verpasst. Okay.
Ja. So, Punkte oder was?
Ja, Punkte oder was, gerne.
Gut. 6,9 sind es auf IMDb, Metascore bei 43, Letterboxd 3,3.
Letterboxd 3,3, ja. Sehen ja einige ähnlich wie du. Von mir eine 8.
Wow, Alter, was?
Ja, Mann.
Fuck me, eine 8?
Da warst du in der falschen Richtung unterwegs, ja.
Ja, aber 8 ist ja, das ist ja schon euphorisch, Alter. Das ist
ein Kultfilm.
Jetzt macht er den zum Kultfilm?
Auch wenn ich das Wort ungern benutze, aber
ich, Alter, das ist gerade verdrehte Welt, Alter.
Finde ich echt abgefahren, dass ich dafür eine Lanze brechen
muss. Ja, vor allem, dass du mit solchen Begriffen hantierst. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass wenn du mit Kultfilm und sowas kommst, dass das eher von mir kommt. Ist ja crazy, Alter.
Nee, in dem Fall definitiv.
Okay, erstmal 3,5 miese für mich.
Ja, Comedies sind subjektiv, was soll ich dir sagen? So, das, die eine Punkte, die andere nicht, aber die, ja, für die hatte ich immer einen Stein im Brett.
Ja, hätte ich eben bis zu dieser Sichtung auch schwören können. Aber
jetzt mal vorher Punkte abgeben und den Film nicht geguckt.
Ja, das, dann wär's auf jeden Fall wahrscheinlich ganz gut gewesen mit den 8. Und jetzt bin ich immer noch bei sehr liebgemeinten 6.
Liebgemeinte 6, na gut. Ist ja auch mal an der Zeit, Ernie, dass ich mal für eine Komödie hier die Eisen ins Feuer lege. Heißt das so?
Nee.
Nee, so heißt das nicht. Das Handtuch ins Wasser werfe.
Nee.
Die Grube grabe.
Du meinst die Flagge hochhalten wahrscheinlich.
Oder die Flagge hochhalten, ja, genau. Und deswegen machen wir das mal umgekehrt.
Auf jeden Fall, verdrehte Welt.
Insofern, ich mal bei Kingpin auf der besseren Seite.
8 Punkte, ey, krasser, ja, Scheiß.
Von mir eine 8. Alter, ich habe mir nach 10 geliebäugelt bei dir.
Ja, ich weiß, ich habe den, den halt wirklich zu oft gesehen, ne, weil ich wusste wahnsinnig viel noch von dem.
Du hast so oft den Film der damaligen Zeit in dem Stil so, hast du 10 Punkte gegeben, wo ich dachte, Alter, wie kannst du so einem Film 10 Punkte geben?
Ja.
Da dachte ich, okay, das könnte einer von denen sein.
Aber ich glaube, ich hatte das bei Office Space auch, ne?
Dass, so ein bisschen den Reality-Check.
Dass der, ne? Dass der halt so, ist ganz nett, aber das ist jetzt wirklich nichts mehr, was dir heute die Schuhe auszieht, so.
Ja, verstehe.
Ja. Also war ein bisschen das Phänomen, aber du, wer weiß, vielleicht wenn ich den das nächste Mal in der Runde gucke mit 3 Leuten, die den noch nicht gesehen haben, lache ich mich scheckig, ne? Also wer weiß.
Könnte sein. Naja gut, der politisch korrekte Lee wird dann auch ein Problem haben und muss das erstmal ausdiskutieren mit seinen Freunden nach dem Film.
Mhm.
So, jetzt müssen wir erstmal reden.
Ja. So, warum habt ihr jetzt dieses misogyne Mistwerk so verteidigt?
Ja.
Genau.
Wolfgang M. Lee.
Ja, guck mal, deswegen habe ich mir jetzt hier meinen Eames-Chair vor meine Schuhwand gestellt.
Oh, schön.
Mache ich demnächst ein Videoformat, wie ich dann da sitze und auch wichtig klinge.
Ja, mach das mal auf jeden Fall. Nur, dass keine Bücher im Hintergrund sind, sondern halt
genau.
Sneaker.
Wir machen einfach so eine Wolfgang M. Schmidt
Persiflage.
So ein Spoof.
Ja. So ein Spoof, ja, genau. Auf jeden Fall.
Wir sollen noch einen Part für dich suchen. Oder wir machen noch besser, wir machen das einfach immer im Wechsel.
Das ist auch eine gute Idee.
So, ein Satz du, ein Satz ich.
Guter Plan.
Hm. Hast du einen Rollkragenpulli?
Ich habe einen Rollkragenpulli.
Sehr schön.
Das kriegen wir hin.
Ja.
Alright.
Achso, warte, ich muss noch Punkte zusammenzählen.
Ja, mach das mal.
So. Okay. Knappe Kiste.
Wer hat's gemacht?
Ich.
Du hast es gemacht am Ende.
Aber also richtig knapp. Du hast 5 miese jetzt, ich habe 4,5 miese.
5 zu 4,5, Mensch. Oh.
Oh, oh, oh. Fast wäre ich ausgerechnet an Kingpin gescheitert, Alter. Das ist auf jeden Fall bitter.
Ja, als du die Punkte rausgekommen hast, dachte ich so, ach nee, das ist das falsche Ende. Falsche Ende der Nahrungskette. Aber crazy. Gut, gebe ich dir, so schwer wie Horrorfilme bei dir zu raten sind, so schwer sind wahrscheinlich Comedies bei mir zu raten.
Na, offensichtlich.
Also, das sind unsere beiden großen X-Faktoren beim Punkteraten dieses Genres.
So, dann drücke ich zur Feier des Tages auch mal hier ein Kingpin-Sample.
Your dedication is impressive.
Stark. Ja. Und wir werden weiter Dedication an den Tag legen, aber erstmal müssen wir diese Folge hier veröffentlichen.
Ja.
Und ich hoffe...
Das soll ja heute noch passieren. Ne?
Genau, es soll heute eigentlich noch rauskommen und dann hoffe ich, dass wir Sonntag pünktlich sind mit der Support-Episode und...
Auch der Plan steht.
Und am Dienstag hoffentlich dann wieder ganz normal die regulären Episoden, bevor wir dann im Juni den anderen Release-Plan dann angehen mit... Zwei wöchentlich, also das müsste dann alles klappen.
Ja, ja. Aber wir holen das auf, versprochen, keine Sorge, es wird alles rezensiert.
So sieht's aus, ja, eure Auftragsfilme sind nicht weg.
Liegen.
Das heißt, wir werden die natürlich alle bis zum letzten erstmal durchrezensieren, dass wir denen auf jeden Fall schuldenfrei sind.
Mhm.
Alrighty.
Aber wir sind ja auch schon irgendwie in der Vorbereitung jetzt eben für die nächsten Aufnahmen, ne? Deswegen, wir mussten ja so ein bisschen was umstellen.
Ja. Einiges geguckt auf jeden Fall, genau. Wir haben noch einen Gast, mit dem mussten wir umstellen, weil wir das nicht hingekriegt haben.
Ja.
Aber sieht ganz gut aus, dass ihr auch Auftragsfilme alle in diesem Monat bekommt.
Ja, einen von den für das nächste Supporter-Special habe ich auch schon geguckt.
Sehr gut. Ich auch.
Ja, aber du wolltest mein Los nicht mitgucken, ne?
Dein Los wollte ich nicht mitgucken, ne.
Okay.
Nee.
Na gut.
Würdest du mir das empfehlen, oder was?
Das wäre jetzt unter Umständen schon ein Hinweis.
Ein Hinweis?
Wer weiß.
Wir wollen ja nicht spoilern auf die kommenden Episoden.
Nee, eben. Nee. Das müsst ihr euch schon selber anhören. Aber
das müsst ihr euch anhören.
An der Stelle möchte ich mich nochmal ausführlich bedanken. Eben, Guess hat das ja eingangs schon sehr schön formuliert, was es da jetzt alles an neuen Dingen gibt. Aber erstmal dickste Props an alle, die das so fließend einfach mitgemacht haben.
Ja, ja.
Super, dass da niemand gesagt hat, was zur Hölle ist für das für ein Chaos bei euch. So, ich bin raus, fickt euch alle.
Wir haben auch schon an der Paywall haben wir schon gesagt, dass wir damit gerechnet haben, dass uns gar keiner mehr supportet, dass wir jetzt wieder komplett bei Null anfangen mit Erik und Isa.
Und Dave.
Und Dennis und Dave. Aber ey.
Aber nee, alle super verständnisvoll und hammercool. So, dafür feiere ich euch natürlich noch mehr.
Einfach die beste Supporterschaft.
Ja, total. Danke dafür und wir geben uns natürlich Mühe, dass das schnellstmöglich wieder alles in alten Bahnen läuft und ein bisschen strukturierter abläuft.
Ja.
Und dann eben auch der versprochene zusätzliche Content ein bisschen Fahrt aufnimmt.
Ja, aber Robzi hat da einen guten Punkt gemacht. Er meinte ja auch so, ja, ey, manchmal muss man halt einfach mal machen, so, weißt du. Und dann
klar,
vieles gucken, auch, wo die Reise hinführt und dann können wir mal gucken, dass wir so ein bisschen so Feinpolishing machen und ein bisschen rumfeilen an den Ideen, aber ja, wir gucken mal, wo die Reise hingeht.
Bisschen Trial and Error ist das jetzt.
Genau, Trial and Error, die nächsten Wochen. Man möge uns verzeihen, aber es ist sehr cool, wie ihr uns das um einiges erleichtert habt.
Ja, finde ich auch.
Coole Sache.
Wunderbar. So, von meiner Seite aus sind wir raus. Hast du noch was?
Nee, für heute fertig. Dann viel Spaß mit dieser Episode, hoffe ich, hattet ihr.
Und wir sind jetzt genauso lange wie Out of the Past. Das ist so ein Grund aufzuhören.
Ja, dann hören wir jetzt auf. Tschüss.
Bewegt Bild Banausen.